Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Neulich im Synchronatelier sollte die Schauspielerin einen Take einsprechen, der lautete »Die Deepen Feelings«. Angloamerikanisch eingefärbtes Neudeutsch. Modern, real, authentisch. Aber dem Regisseur hatte nicht gefallen, wie sie es gesagt hatte, und er sagte, mach mal nochmal. Und sie sagte, die deepen Feelings. Und er sagte, mach mal nochmal. Und so schaukelten sie sich hoch und sie sagte, die deepen Feelings. Und er sagte, mach mal nochmal. Und sie sagte, die deepen Feelings. Und er sagte, mach mal nochmal. Die deepen Feelings. Mach mal nochmal. Die deepen Feelings. Mach mal nochmal. Die deepen... Mach mal nochmal. Die deep... 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 Mach mal nochmal. Mach mal nochmal. Mach mal nochmal. Mach mal nochmal. Mama na mama 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 na mama mama na mama na mama na mama na mama na.
Entschuldigung.
Jani.
Ja. Das war doch direkt. Gute Laune macht das direkt hier am zweiten Advent. Ja. Tolles Intro von Marco Gönner. Hey, willkommen bei Fest und Flauschig.
Wir geben mal richtig Gas, das Jahr geht zu Ende. Komm, lass dir nochmal richtig eine Stimmung
geben. Wir machen es nochmal
ein bisschen. Wieso eigentlich um 10? Wieso um 10?
Jogginghosentag, weil wir heute uns gedacht haben, dass wir mal ein bisschen der frühe Vogel fängt den Wurm. Es ist ein früher... Zweiter Advent, es ist 10 Uhr bei uns im Kopf. Unsere Körper haben sich auf 10 Uhr eingestellt und entsprechend hören sie auch diesen Podcast bei Spotify von zwei Moderatoren, die um 10 Uhr sich zusammengefunden haben, um miteinander zu sprechen über dies und das und jenes.
Aber der eine von beiden wäre lieber um 12 auf Sendung gegangen. Wieso um 10? Was ist los heute?
Der andere von den beiden ist eigentlich fest davon ausgegangen, dass der eine von den beiden um 12 kommt und deswegen ist er auch gleich ein bisschen verschlafen. Ich bin auch gerade erst aus der Dusche gesprungen, weil ich gedacht habe, Olli kommt doch eh nicht um 10. Dann warst du um 10 auf einmal da. Und dann haben wir uns gegenseitig versucht, noch ein paar Sekunden rauszuschinden mit der Ausrede. Ja. Du hast zuerst geschrieben im Chat, hallo, für noch 5 Minuten, Besuch noch nicht Uhren.
Und ich habe nicht gesehen.
Ja, weil ich habe die Autovervollständigung. Besuch noch nicht Uhren. Und dann dachte ich, was heißt denn das, Besuch noch nicht Uhren? Die Huren sind noch nicht weg oder der Besuch ist noch nicht unten?
Nein, das steht für Uhrensammler, sind die neuen Uhren sind draußen am Alexanderplatz vielleicht, im Uhrenladen. Und du sollst nicht ohne mich dahin fahren, damit wir gucken können, die neue Kollektion.
Die neuen Rolex sind da, die neuen Breitlings sind da. Oh, und ich bin so aufgeregt, die neuen Breitlings sind da. Wie sie wohl aussehen, ob sie auch Tic-Tac machen?
Und den alten Casio hat auch eine neue Marke, also eine neue Reihe raus. Kennst du noch? Ich hatte damals eine Casio-Uhr. Hast du eine gute Armbanduhr, also eine richtig gute?
Nee, ich habe ein Erbstück von meinem Vater, eine Seiko-Uhr. Ist, glaube ich, nicht besonders teuer, aber eben mit Verbindung. Die ist viel wert, aber eher ideell. Ich glaube nicht, dass die materiell viel wert ist. Ansonsten habe ich eine Apple Watch, aber das ist wirklich, wenn ich mich mal ein bisschen zu geil fühle eine Woche lang, dann ziehe ich die an, dann bin ich wieder extrem uncool. Dann weiß ich immer genau, wo ich hingehöre.
Ich finde auch diese Leute, die diese Uhren tragen, da denke ich auch mal, das ist so ein bisschen ähnlich wie die diesen Clip im Ohr, diesen Bluetooth-Clip zum Telefonieren im Ohr haben. Ja, auch so eine Sache, wo du denkst, ja, so einen Menschenschlag kenne ich keinen von, der das hat.
Ja, aber diese Bluetooth-Clips, die sind fast ausgestorben, die gibt es fast gar nicht, mittlerweile gar nicht mehr. Die sind fast wieder so Raritäten, wie wenn man mal irgendwie einen Luchs im Wald sieht. Weißt du, so ein Vertreter mit so einem Bluetooth-Ding, das ist fast was Besonderes. Ich mache dann auch immer Fotos, wenn ich so einen dicklichen Straßenverkäufer sehe, der noch mit so einem Bluetooth-Ding rumläuft. Mittlerweile ist ja der Trend, das Handy auf laut zu machen und Sprachnachrichten hin und her zu schicken, die laut anzuhören und auch laut ins Telefon reinzubrüllen. Absolut nichts als Verachtung habe ich dafür übrig, ganz ehrlich.
Aber neulich habe ich einen Luchs im Wald gesehen mit Bluetooth-Clip. Da war ich schon wieder überrascht.
In den Spitzenohren.
In den Spitzenohren, da hat er so einen Clip drin gehabt. Ich dachte auch so, was willst du denn jetzt so? Ne? Und dann kam halt der Wolf und der hatte schon diese neuen Apple-Kopfhörer. Weißt du, wo man... Und hat sich dann lustig gemacht.
Die neuen Apple-Kopfhörer, die so aussehen, als wären sie irgendwie an Altweiber beim Kölner Karneval in Köln gewesen, hätte jemand aus Spaß das Kabel abgeschnitten von den iPhone-Kopfhörern und laufen die Dödel jetzt damit rum. Es ist wirklich, ich glaube, doch die Dödeligkeit, Apple Watch ist ja schön und gut, das kann man ja noch verstecken unterm Ärmel, aber diese komischen Apple-Kopfhörer, die so aussehen wie abgeschnittene Kabelkopfhörer, mit denen die Riesendödel rumlaufen, das ist wirklich ganz erbärmlich, ganz furchtbar.
Einer in meinem Bekanntenkreis auch, will ich jetzt nicht sagen, wer, aber ich finde, das sieht jedes Mal scheiße aus, wenn er diesen kleinen weißen Kopfhörer drin hat nur.
Der Kollege von mir, der hat die letztens verloren und interessant war, er hat die mit großem Aufwand angeschafft, die sind ja doch einigermaßen teuer, dann waren sie weg und er hat sich aber nicht so richtig darüber geärgert. Das ist immer schon so ein Zeichen dafür, dass ein technisches Gerät scheiße ist, wenn man sich nicht darüber ärgert, dass man es verloren hat, obwohl es teuer
war. Oder man holt sich noch eine App, um zu gucken wo die Kopfhörer sind, wenn du die verlegt hast. Ja, es ist sowieso irgendwie, denke ich, so ein bisschen, also Apple hat generell die Kontrolle verloren. Es ist alles so ein bisschen willkürlich geworden, wie die Sachen jetzt hergestellt werden oder ob sie praktisch sind oder nicht. Dieses neue Apple-Handy, hast du es schon?
Ich habe das letzte Woche bekommen. Ich finde das wirklich fantastisch. Das Display ist ganz toll. Der Akku hält länger. Ich kann da nichts Schlechtes zu sagen.
Aber es ist doch so groß.
Alter Mickey Beisenherz-Gag, man wird als Promi wenigstens 5-mal am Tag wenigstens vom Handy erkannt. Ganz kurz, was mir bei apropos technische Geräte, es ist kein Apple-Phänomen. Wir müssen ganz kurz mal über die Alexa-Problematik sprechen. Ich weiß noch, vor 2 Jahren oder sowas habe ich Alexa zum allerersten Mal gesehen beim Paul Ripke in Los Angeles. Da hat er die ganze Wohnung mit Alexas vorgestellt. Das ist dieser Kopfhörer, dieser Lautsprecher von, der mit Amazon verbunden ist, mit dem man sprechen kann. Es ist sowas wie so Siri hört immer zu und du kannst dann im Wohnzimmer sagen, Alexa, spiel mal Musik von Olli Schulz und dann sagt Alexa, ja, Olli Schulz haben wir nicht, aber geht auch Mark Forster. So
als Beispiel.
Okay. Genau, als Beispiel. Und also hört immer zu, das Mikrofon ist immer an. Das ist quasi sowas wie Siri mit einem Lautsprecher eingebaut. Und das ist wirklich, muss man mal sagen, wenn ihr plant, euren Liebsten das zu schenken, es ist wirklich ein kleines bisschen too much. Ich möchte mich jetzt hier mal doch ein bisschen aus dem Influencer-mäßig aus dem Fenster lehnen. Alexa kaufen und Alexa verschenken ist leider scheiße. Machen wirklich nur Assis. Ganz ehrlich,
und auch Alexa haben. Du hast ja diese Box, ich meine, die ganzen Geräte, die du hast, die können vielleicht freigeschaltet werden und man kann mithören, wenn du telefonierst oder redest, aber dann holst du dir so ein Teil, so dieses Alexa-Teil, und dann hört ja immer mit. Also das hört ja immer mit, diese Spracherkennung. Du weißt ja nicht, das ist doch wirklich schon so ein bisschen sehr Stasi-mäßig, oder?
Nee, ich meine, es macht nichts, ist wahrscheinlich, wer ist es denn? Ich guck mal kurz. Aus dem Fenster runter. Ach so, es sind bulgarische Messerschleifer. Die sollen mal, ist mir egal. Nee, aber was man sagen muss, ich höre natürlich wahnsinnig viele andere technische Geräte mit. Es geht mir gar nicht darum, primär, dass ein Gerät mithört, was ich sage, sondern mein iPhone ist einfach eifersüchtig auf die Alexa, genauso wie mein Samsung-Fernseher eifersüchtig ist, wenn ich noch eine Alexa mir ins Wohnzimmer stelle, weil man am Ende gar nicht mehr weiß, es reicht, man muss die Anzahl der technischen Geräte begrenzen, die einem zuhören. Und man häuft ja auch Informationen an, doppelt und dreifach. Ja. Wer soll denn das alles auswerten? Also wo soll denn der Geheimdienst dann gucken? Bei Samsung, bei Apple oder bei Amazon, wo man dann meine Sprachdateien aus dem Wohnzimmer findet? Da muss man übersichtlich halten. Da sehe ich mich als Staatsbürger auch in der Verpflichtung, da die Datenmenge so ein bisschen zu begrenzen.
Dem Abhördienst ein bisschen entgegenzukommen und sich für ein Gerät zu entscheiden, damit die wissen, wo sie am besten abhören können. Ja, ich finde diese Geräte alle komisch. Ich glaube, ich bin jetzt auch so ein bisschen da nicht mehr so richtig hinterher.
Man ist in so einem Alter.
Ich habe aber einen Fernseher mit Spracherkennung. Da drückst du drauf und dann sagt er was. Und dann sagt er mal, habe ich nicht verstanden. Das liegt auf meiner unterlichen Aussprache, keine Ahnung.
Ja, mein Auto macht das auch, wenn man da irgendwie versehentlich beim Anschnallen mit dem Knie an diesen komischen Knopf kommt, wo dann die ganze Freisprecheinrichtung ausgeht und auf einmal das Auto einem mit einem anfängt zu sprechen. Alles Brückentechnologie. Alexa braucht kein Schwein. Und wo wir gerade nochmal ganz kurz, wenn ihr vor, ich glaube, 3 Monaten, als ich in der Sendung dazu aufgerufen habe, mir Bitcoins zu überweisen, das gemacht habt, war der ganz schön blöd. Ja, seitdem haben sich Bitcoins, ich glaube, verachtfacht oder sowas. Ich habe den Bitcoin-Trend relativ früh gerochen. Ich muss sagen, ich muss diese Sendung jetzt hier gar nicht mehr machen bei Spotify. Rein kohlemäßig kann ich mich jetzt als Bitcoin-Millionär einfach entspannt zurücklehnen, weil mir viele Fest- und Flauschig-Fans vor 3 Monaten ihre Bitcoins geschickt haben, weil sie gedacht haben, ach Mensch, mehr als 2.500 pro Bitcoin wird das doch eh nicht gehen. Jetzt steht der Bitcoin bei 14.000 Euro. Und ich habe jetzt angefangen, mir so eine Serverfarm in den Keller zu stellen, die rechnet Bitcoins ohne Ende. Das Licht in den Nachbarhäusern flackert schon so wegen dem ganzen Stromverbrauch. Weil Böhmermann macht im Keller, sag ich, sich wieder Bitcoins. Er macht wieder Bitcoins. Ich habe auch schon so Generatoren angeschlossen im Garten, im Innenhof. Brummen so Dieselgeneratoren, die Strom liefern für meine Bitcoin-Produktion.
Ich finde das irgendwie mit den Bitcoins, das ist auch so, ich habe einen Bericht gelesen, dass es jetzt die ersten Bitcoin-Millionäre gibt und so eine Sache, von der ich wiederum keine Ahnung habe. An was soll man denn noch glauben?
Wenn du jetzt ja, im Internet, Bitcoins.
Guck mal, Jan, die Welt geht vor die Hunde. Es gibt immer noch nicht genug Menschen, die zu essen und zu trinken haben. Und trotzdem gibt es genug Bitcoins, dass du so schnell damit Millionär werden kannst.
Bitcoins für Afrika. Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz offenlegen. Vor 4 Jahren haben wir mit dem Neo-Magazin eine Gag-Aktion gemacht. Da war der Bitcoin, ich glaube, bei 20 Euro pro Bitcoin. Mittlerweile ist er bei 14.000 Euro. Damals war er bei 20.000. Haben wir gesagt, wir möchten gerne Spendenaktionen machen, weil uns damals schon aufgefallen ist, dass Bitcoins wahrscheinlich nicht den Welthunger besiegen werden. Haben wir die Menschen in so einem kleinen Videofilm dazu aufgerufen, schickt uns Bitcoins, wir spenden die Bitcoins für Afrika und wir haben dieses Bitcoin-Wallet noch. Und mittlerweile ist dieses Bitcoin-Wallet ohne Scheiß, ich glaube, mehrere tausend Euro wert, weil wir damals Kleckerbeträge bekommen haben, Pfennigbeträge und der Bitcoin ist so gestiegen, dass wir wirklich jetzt mittlerweile mehrere tausend Euro übrig haben, die wir nach Afrika spenden. Ich bin in Kontakt mit der Geschäftsführung unserer Firma, wir werden dieses Geld natürlich an Afrika spenden, wie das versprochen war.
Im Kontakt mit der Geschäftsführung von Afrika.
Ich bin ein bisschen, ja, genau. Die hat aber momentan ein bisschen zu tun, weil die ist dann zusammen, Amerika und Israel sind ja die Geschäftsführung für Afrika. Habe ich von Ken Jebsen gelernt, der, ich glaube, diese Woche einen Preis bekommt. Im Babylon-Kino wird der verliehen in Berlin. Den Kölner Karlspreis, wusste ich gar nicht. Ken Jebsen hat sich so lange auf Montagsdemonstrationen rumgetrieben, dass jetzt zumindest einige in der Linkspartei sagen, ist doch nicht so schlecht, wenn man den Preis verleiht. Oscar Lafontaine hat sich für Ken Jebsen stark gemacht. Wirklich.
Und jetzt kriegt er einen Preis. Andere Preisverleihung war gestern die 1Live Krone.
Ja.
Hast du geguckt?
Hab ich gesehen. Habe ich geguckt. Klaas hat moderiert. Liebe Grüße. Klaas mit Sido.
Klaas und Sido. Aber Sido ist doch eigentlich ein Rapper. Der hat moderiert jetzt. Kommt er denn bei den anderen Rappern? Darf er das als Rapper? Darf man das?
Ja, ich glaube, der hat vom deutschen Rap-Rad bekommen. Ja. Er hat vom deutschen Rap-Rat eine Abmahnung bekommen. Normalerweise hätte auch mehr Ärger gegeben. Bushido hätte sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr beschwert. Aber der hat zurzeit Rücken. Der hat seine Tour abgesagt.
Ich weiß.
Rap hat
Rücken. Rap hat Rücken. Und ich habe gerade gehört, dass Sido auch einen Film gedreht hat. Und der Film wird bezeichnet als Multikulti-Komödie. Das klingt schon so scheiße. Gott.
Spielt keine Olli Ahnung, Pocher was auch ist. Was irgendwie? Olli Pocher und Jochen Schropp spielen ja auch eine Nebenrolle?
Keine Ahnung. Auf alle Fälle macht er eine Multikulti-Komödie. Der ist gar nicht mehr Rapper. Der ist jetzt auch ein Allround-Talent geworden, der Sido. Also,
sag mal, wie war es denn Zeit, gestern? Bis er bei RTL so eine Stand-Up-Show hat, wo sein Name in großen Buchstaben hinter ihm auf der Bühne steht. Wie Kristall oder irgendwie.
Wer war der große Abräumer gestern, wollte ich dich fragen. Ich habe nichts mitbekommen von der 1Live Krone.
Ich muss gestehen, ich habe natürlich nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel geguckt. Ich glaube, Kraftklub hat vom verdient zwei Kronen bekommen. Eine Krone fürs Lebenswerk, glaube ich, und eine Krone dafür, dass fürs unauffälligste Crystal Meth durch Sachsen schmuggelt.
Die haben zwei Preise gekriegt, okay.
Und die haben zwei Preise bekommen. Dann hat, glaube ich, Mark Forster hat auch endlich mal einen Preis bekommen.
Der hat es auch verdient.
Finde ich auch.
Sich den Arsch abgeackert hat bei RTL 2 mit seinem Sing meinen Song, Wahnsinn. Hat er sich auf alle Fälle verdient. Klaas, wie war die Moderation? Wie kam das an bei den
sehr gut, Leuten? Klaas war wirklich sehr gut. Es war ein Kampf gegen Windmühlen. Ich hatte auch diese Woche so ein bisschen, das ist ja manchmal so, man hat so Publikum, wo es schwer ist, gegen anzukommen, weil die einfach da sitzen wie eine Wand. Die sind natürlich auch begeistert, sind auch total, freuen sich, dass man da ist, aber können das nicht so zeigen. Und bei dem Krone-Publikum, das ist chronisch immer so, von allen Krone-Moderatoren, ich kenne ja wirklich viele persönlich, heißt es immer, es ist eine tolle Aftershow-Party, ist eine super Veranstaltung, aber das zu moderieren ist die absolute Pest, weil die Leute einfach schon Latten besoffen sind, Lattenstramm und rattenmäßig besoffen, treten die schon quasi zu Beginn der Veranstaltung da sitzen, sind alle irgendwie, denken auch, sie müssen nicht zuhören, und das war hart für Klaas gestern, aber so nach der ersten Hälfte war es irgendwann egal und dann konnte man sich darauf konzentrieren, dass Klaas wirklich einen guten Job gemacht hat, muss man wirklich sagen.
Wir haben dieses noch das Thema der heutigen Sendung noch gar nicht gesagt. Unser Mann in Russland hat sich wieder mal Sue ausgedacht. Wird immer kreativer. Sue nimmt auch immer mehr so Bestand am kreativen Teil der Sendung. Finde ich gut. Ja. Unser Mann in Russland, weil ich gesagt habe, Putin ist nochmal für 6 Jahre wieder angetreten. Also er macht nochmal 6 Jahre. Wieso eigentlich? Dürfte er sich das selber aussuchen, 6 Jahre?
Ja, klar. Ja. Na klar, das ist das Tolle, das ist das Tolle an Wladimir Putin und das ist auch das Tolle überhaupt an dem russischen System. Es ist alles wahnsinnig demokratisch, aber Demokratie hört auf, wenn es an Wladimir Putin und seine Freunde geht. Also da gibt es nochmal so eine extra Demokratie, das machen die untereinander aus. Das Ganze nennt sich Oligarchie oder auch Autokratie oder vielleicht auch so ein bisschen softe Diktatur kann man das auch nennen. Er hat sich selbst entschlossen, hat nur mal, ach komm, ich mach's nochmal, ich kann es noch. Er ist doch gleich 102 oder 103 Jahre alt ist er doch schon.
103
oder?
Jahre alt, genau. 103 ist er jetzt, genau.
Wird er nicht mit Raketentreibstoff irgendwie jung gehalten? Ist das nicht so einer, der sich über das Blut von Jüngling...
Wie Ivan Drago.
Ja, genau.
Ivan Drago, das war der Gegner von Rocky in Rocky 4. Den haben sie auch mal gespritzt und so. Das hat man in ganz kleinen Szenen. Rocky hat noch richtig trainiert damals im vierten Teil. Das war Ost, also Ost gegen West, der große Kampf, der Kampf des Jahrhunderts. Und Rocky hat trainiert noch mit einer Pferdekutsche und da mussten sich Leute reinsetzen, die da hochgehoben, um Muskeln zu kriegen. Ja. Und Ivan Drago, der ist nur im Kreis gelaufen, hat Spritzen in den Oberschenkel bekommen und war dann am Ende unglaublich stark. Ja, es war so. Keine Ahnung, ob sie Putin einfach auch nur Dings geben, Spritzen in den Oberschenkel. Einen dicken Oberschenkel hat er. Da kommen wir die Spritzen rein. Ja, ich würde gerne ein bisschen Musik machen, kurz.
Ja, mach das mal. Alexa, spiel Musik. Alexa, spiel uns Musik. Alexa.
Spiel mal was von der neuen Bryan Adams, Alexa. Du wirst jetzt lachen. Ich wünsche mir tatsächlich Bryan Adams heute. Hätte ich nie gedacht.
Muss ich lachen?
Ja, musst du lachen, weil ich habe die neue Bryan Adams, die ist aber schon ein Jahr alt, gehört. Und ich habe das letzte Mal vor 20 Jahren eine Bryan Adams-Platte vielleicht gehört, aber auch nur beim Klassenkameraden. Nicht mein Typ. Aber die neue Platte hat produziert Jeff Lynne vom Electric Light Orchestra, der auch viel Tom Petty gemacht hat. Und das klingt nicht wie Bryan Adams, das klingt wie richtig gute Musik. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment für ihn ist, aber die Platte unterscheidet sich doch frappierend von den Platten, die er vorher gemacht hat. Er hat nicht mehr diese Reibeisenstimme. You know it's true. Everything I have. Alles weg. Jeff Lynne hat man richtig, der hat einen richtig anständigen Menschen aus dem gemacht. Der hat bestimmt auch zu Hause seine Frau gevögelt und seine Wohnung neu umgerichtet und noch diese Platte produziert. Jeff Lynne hat die Platte gemacht von Bryan Adams. Die Platte heißt Get Up. Und wir hören den Song You Belong to Me. Und jetzt macht mal Augen zu, zieht euch mal aus zu Hause, legt euch mal hin und fühlt mal, ob da noch Bryan Adams im Song ist. Ich glaube nicht. Hat er ganz gut weggemacht.
Ja, ich glaube auch seine Fotografie und seine Fotografieambition, da ist er ja auch wirklich kredibil. Also Fotos von Bryan Adams wird wirklich überall auf der ganzen Welt ausgestellt und sind auch wirklich fantastisch, muss man mal sagen. Es ist
und der Typ ist auch nett und gut, glaube ich. Und ich habe mal gearbeitet, 99 im Grünspan, da hat er ein Showcase gespielt. Drei Leute, er, Bass, einer Gitarre, Schlagzeug. Und das war ein mega gutes Konzert, obwohl ich alles eigentlich von dem, so diesen Rockballaden und so, nicht ausstehen kann. Irgendwie guter Typ, scheiß Musikrichtung ausgesucht vielleicht. Kann man ja über jeden sagen. Naja.
Okay. Du? Ich weiß nicht, ich würde mich nochmal kurz zurückhalten. Ich hätte mir jetzt fast wieder was von Father John Misty, so einen 15-Minuten-Song gewünscht. Ich möchte es aber nochmal zurückstellen, mir nochmal kurz Gedanken darüber machen. Ich glaube.
Dann machst du gleich zwei und ich mach jetzt zwei.
Ich mach gleich zwei und du machst jetzt mal. Ja, mach du doch mal einen, genau. Ist eine gute Idee.
Nadia Reid, oder Reid heißt die Frau, hat eine Platte rausgebracht, die heißt Preservation und die ist richtig gut. Und dann hören wir den ersten Song von der Platte, The Arrow and the Aim. Das ist so richtig schöne, schwermütige, dramatische Musik für den Winter. Finde ich manchmal auch ganz gut. Jetzt im Winter kann man sich fallen lassen. Und die beiden Songs, dann sind wir wieder da, reden so ein bisschen über die Zukunft von Putin. Und dann außerdem, Jan, vorhin, als ich aufgewacht bin, war bei mir im Garten, hast du auch im Garten ab und zu Gärtner, so Typen, die mit diesem Laubgerät bewaffnet, nee, so rum.
Nein.
Also ich bin ja umgezogen und bei mir im Garten steht auf einmal dieser Typ mit diesem Laubgerät, hat das so umgeschnallt hinten auf den Rücken, diese Maske auf und diesen linken Arm, also der Arm, der dicke Arm, wo er dieses Laubgerät mitführt. So. Und dann habe ich gesehen, sonst hat er nichts angehabt, nur das Laubgerät. Mhm. Reden wir auch noch.
Ich verrate ein Geheimnis, aber nur wenn du es niemandem weiter sagst. Ja, ich habe mir tatsächlich einen Laubsauger gekauft. Einen elektrischen Laubsauger. Einen eigenen Laubsauger. Ich habe ja nur so einen kleinen Balkon, ich brauche den eigentlich gar nicht. Es geht nur darum, dass ich die Nachbarschaft
für die Wohnung von innen.
Es geht darum, dass ich das Recht habe, das zu machen. Es gibt Zeiten, in denen man leise sein muss. Am Sonntag zum Beispiel darf man das nicht anschmeißen. Mhm. Aber wusstest du das, von 7 bis 22 Uhr kannst du Baulärm, aber auch Laubsauger machen, was du willst. Danach ist Ruhe. Und ich nutze das auch gnadenlos aus. Ich habe keinen Laub auf dem Balkon. Ist mir völlig egal, ob da was liegt oder nicht. Ich schmeiß ihn einfach an, weil in Deutschland, ich bin Mitnehmer. Ich nehme alles mit, was ich darf. Hier wird der Joghurtbecher richtig ausgekratzt, der rechte Joghurtbecher. Ich habe Recht, das Recht, das zu machen. Und dann mache ich das auch. Ganz einfach. Das ist meine Einstellung. Und, so, Punkt. Meine Meinung, Meinungsfreiheit.
Finde ich gut. Speakers Corner, hier wieder auf Fest und Flauschig. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zwei Songs zu hören, die ich ausgesucht habe. Danach sind wir wieder da, hier bei der großen Fest und Flauschig, unser Mann in Russland-Sendung. Wir müssen auch noch reden, nächste Woche ist Dings. Vielleicht müssen wir gleich mal mit Zug so ein bisschen reden, nochmal über den Weihnachtszirkus. Ist das schon nächste
Woche? Ist das schon nächste Woche?
Was haben wir denn jetzt?
Übernächste Woche. Heute ist Sonntag, ja. Heute ist der zweite Advent, nächste Woche ist der dritte Advent. Einen Tag nach dem dritten Advent, der Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Reden wir gleich drüber. Da gibt's auch so ein paar Sachen, wo ich noch mal ein bisschen Hass. Nicht nur auf Bluetooth Headset-Träger oder iPhone abgeschnittene Kopfhörer oder Alexa-Besitzer gibt's gleich Hass, sondern auch noch auf Leute, die Sachen mit dem Weihnachtszirkus machen. Da wird gleich nochmal ordentlich abgehatet. Schön dranbleiben.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Ja? 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 Meiner Frau hat offene Schuhe an. Ja, da steht so ein Knallkopf neben dran, ja, schmeißt zehn Gläser, ja, genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet, okay, ja, bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, ja, hab den an eine Krawatte gepackt, und hab gesagt, wenn er so eine Eimerglas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau. Füße geblutet. Okay. Er schmeißt wieder ein Glas. Direkt von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ja. Ich war der große Buhmann. Der nächste Tag. Und ich hab noch Geldstrafe gekriegt. Füße geblutet. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Füße geblutet. Ja, okay.
Das ist der liebe Michael gewesen, ein Hörer, der mir diese Mail geschickt hat, mit diesem fantastischen Remix. Da sieht man mal, was unsere Zuhörer in ihrer Freizeit machen. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, lieber Michael, für diesen fantastischen Gute-Laune-Remix von Mario Basler. Dass uns das nicht selber eingefallen ist, vor 5 Jahren, als wir es zum ersten Mal abgefeiert haben. Da muss erst der Michael kommen und diesen schönen Remix machen. Hier ist Fest und Flauschig, unser Mann aus Russland, die heutige Sendung. Wir haben noch gar nicht über den Janolli-Weihnachtszirkus geredet, Jan, der mal wieder anliegt. Übernächste Woche, wie gesagt, ist es soweit. Wir haben einen Aufruf gestartet und haben gesucht nach den größten Nerds, beziehungsweise wir möchten einen Quiz machen. Und Sue ist, glaube ich, jetzt zugeschaltet. Wir haben schon einige Nachrichten bekommen. Ne?
Hallo. Ja, es sind ein paar Mails schon rein. Ich habe aber noch nicht alle gelesen, weil das ist ja bis heute, geht die Bewerbung. Ich habe so 20 oder so gelesen.
Wir haben eben off-air festgestellt, dass es vielleicht auch ganz gut ist als Kontrolle, um mal zu sehen, wer ist eigentlich wirklich Fan und wer ist vielleicht irgendwie ein Stalker oder Psychopath und weiß alles über die Sendung.
Das ist ein
und auch
schmaler
Sachen,
Grad, ja.
Das ist ein schmaler
Grad zwischen Supernerd und Oberpsycho.
Ja, ja, ist eine große Aufgabe, die da auszusieben. Manche haben auch wirklich, haben sich auch nicht so viel Mühe gegeben. Dann so mit so einem Dreizeiler ist das
ja, aber das ist mir eigentlich ganz sympathisch.
Aber das wollten wir doch.
Aber wie soll ich denn dann den Supernerd erkennen in drei Zeilen?
Ein Psychogramm. Wie sollst du ein Psychogramm?
Ich muss die alle noch abtelefonieren. Und da muss ich so einen Vortest machen. So einen Recall dann und alles.
Ich würde auf jeden Fall fragen, ob die Bitcoins haben. Das ist ganz wichtig. Daran erkennst du auf jeden Fall, ob es ein Superfan ist und wann sie die Bitcoins gekauft haben. Das ist ganz
wichtig.
Und wenn einer
nicht genommen wird, trotzdem sagen, du bist auf alle Fälle im Recall. Ja. Also das hier ist
für nächstes
Jahr.
Wir melden uns wieder.
Okay. Ich hab mal als Kind an der Oper in Bremen, wirklich als Kind, da war ich so 10 Jahre alt, wollte ich mal im Bremer Kinderopernchor mitmachen und bin da hingefahren. Das war meine erste Erfahrung mit dem Casting und hab dann, ich glaube, ein Jäger längs den Weiher ging vorgesungen. Und dann hat die Frau gesagt, ja, Jan, vielen Dank, wir melden uns bei dir. Und zwar in den nächsten 2 Wochen. Und ich war so aufgeregt, dass ich wirklich, ich habe wirklich 2 Wochen lang vor unserem grünen Festnetztelefon im Flur gesessen. Immer auf dieser Bank, die daneben war. Ich komme aus normalen Verhältnissen. Da hat man früher eine Schuhanziehbank gehabt, da war ein Telefon drauf in den 80er Jahren. Und da konnte man sich hinsetzen, die Schuhe anziehen und daneben war das Festnetztelefon. Da hat man telefoniert. Oder sich die Schuhe angezogen. Und da saß ich dann 2 Wochen lang und die haben nicht angerufen. Und dann irgendwann nach 3 Wochen haben sie mir abgesagt. Ich war zu gut.
Aber 3 Wochen.
Zu gut.
Du warst zu gut, ne? Bist du auch gleich in Opernkostümen da aufgetaucht? Hast du dir selber eins geschneidert?
Ich hab mich direkt angezogen wie Montserrat Caballé. Als 10-Jähriger mit so ein bisschen wie Stewie Griffin.
Wer ist Stewie Griffin?
Immer so von Family Guy. Immer so ein kleines bisschen, dass man so als, ich weiß nicht so genau, als 10-Jähriger, ist das normal, dass unser Sohn mit einer Montserrat Caballé-Verkleidung rumläuft? Ja, wahrscheinlich schon. Und bin dann da durch die Straßenbahn gefahren.
Du warst damals schon Musical-Fan auch, ne? Und Opern-Fan?
Ich wollte,
oder wie
damals,
kam das zustande? Oder
nein, ich wollte deine Eltern nicht
dahin drängen?
Nein, ich war schon relativ früh, war ich in der Grundschule schon in der Theater-AG, hab Knasterbugs und Siebenschütz gespielt, da war ich Knasterbugs. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen kann. Ach doch, kann ich erzählen. Ich war in der zweiten Klasse und ich habe die Hauptrolle nur bekommen, weil der Junge, der die Hauptrolle bis dahin hatte, von Knasterbugs und Siebenschütz, der großen Grundschulaufführung meiner Grundschule, ist dann in die 5. Klasse gekommen, in die Orientierungsstufe, und da wurde also ein Platz frei. Ich bin nachgerückt und wurde dann Hauptrolle. Und dieser Junge, der lustigerweise mir dann die Rolle überlassen hat, ist heute mein Anwalt. Ist das nicht lustig?
Wirklich?
Ja. Das war, ja. So, ich sage jetzt den Namen nicht, um jetzt da irgendwie nicht. Ich habe wahnsinnig viele Anwälte, es könnte einer von vielen sein. Aber der berät mich heute in Rechtsfragen, unter anderem.
Aber meinst du, er nimmt es dir vielleicht noch übel, dass du damals ihm die Rolle hast abgeluchst und deswegen?
Nein, er hat mir die ja
freiwillig. Ach so, er hat sie freiwillig.
Ja, okay. Letztlich ist es auch seine Schuld quasi oder sein früher Verdienst, dass er mich dadurch in dieses widerliche Showgeschäft gestoßen hat.
Reingezogen hat,
ja.
Sue?
Ja?
Was trägst du eigentlich bei mir in Olli Weihnachtszirkus? Habe ich mir gestern Abend Gedanken gemacht. Was willst du tragen? Da fragt auch die ganze Community schon. Hast du schon überlegt, mehr so eine Robe oder ein Kleidchen? Oder kommst du in so
Ich bin ja nicht so der Kleidchen-Typ.
Okay.
Eher so klassisch. Also einfach... Darf ich einfach eine Hose und ein Oberteil anziehen?
Nein, ich möchte nicht, das kann nicht sein, dass Thomas Gottschalk eine hübschere Assistentin hat als wir.
Assistentin?
Also wirklich.
Okay.
Ja, also das ist im Grunde, da weißt du was.
Was ist denn so das Assistentinnen-Dress?
Nein, die Sache ist die, das heißt jetzt Redakteurin, aber eigentlich ist Assistentin immer noch gemeint. Ach so, bei uns in der Männerwelt. Oh. Man sagt jetzt auch gerne mal Sidekick oder so, aber im Grunde ist die Frau Sidekick die Assistentin.
Okay, verstehe.
Du, aber die Frau ist...
Ihr habt doch noch
ganz kurz, das ist doch so, wir reden doch
nein,
mal ganz ehrlich, wir reden doch nur für die Leute da draußen so, als wenn wir irgendwie denken, dass alles hier gleichgestellt
das
ist. In Wirklichkeit sind doch die Frauen die Assistentinnen.
Nein, diese Zahnpasta kriegst du nicht mehr in die Tube rein. Ich weigere mich jetzt erstmal mit Olli aufzutreten aus Solidarität mit Zu.
Was gestern,
so, jetzt kannst du dann alleine deinen Weihnachtszirkus machen.
Was gestern sehr lustig
machen,
war, aber deine Managerin Jan meinte gestern so, ja, ist ja blöd, aber wenn Zu zu sehen ist, dann entzaubert das alles. Aber so kurz Stille in der Konferenz.
Wir ziehen ja mit dem Burka über, ganz einfach. Ist doch nichts Ungewöhnliches in Berlin, wenn da Frauen mit der Burka rumlaufen. Ist doch das Multikulti Berlin, was die rot-rot-grüne Landesregierung da für uns möchte in Berlin. Ziehst du einfach eine Burka über, eine Showburka.
Völlig irrelevant, was ich anziehe. Es ist ganz, ganz wichtig, was ich sage.
Ja, nee, schon. Ich finde schon, dass es auch wichtig ist, dass du Jan und mich jetzt nicht da irgendwie bloßstellen sollst. Ich ziehe natürlich aus Ballonseide, so ein Ganzkörper an, so aus Ballonseide an. Mit so einem großen Gürtel. So einem Gürtel. Habe ich auch gerade gehabt, so ein Niesanfall. So ein breiter Gürtel und so ein Ballonseideanzug ziehe ich wahrscheinlich an. Und du, Jan?
Ich ziehe einen Anzug an, aber ich überlege, ob ich eventuell, weil in der Sendung habe ich immer Krawettchen um. Ich überlege, ob ich einfach mit einem offenen Giovanni Di Lorenzo Hemd komme, einfach so 3 Knöpfe auf, dass quasi die Schambehaarung oben aus dem Hemd schon rausguckt.
Das finde ich gut.
Der hat das, ne? Der hat so eine schöne, schöne Brustbehaarung, der Giovanni Di Lorenzo. Oder wie er heißt? Lorenzo. Neulich war eine richtig fette Runde. Freitag habe ich 3:09 oder moderierte 3:09? Ich glaube ja, ne?
Ja, 3:09.
Da war nämlich auch, da war Sido da war Helge Schneider da, da war unser SPD, der Dicke von der SPD. Sigmar Gabriel war da. Der Dicke von der SPD, die neue Serie um Sat.1 um 8:45. Der Dicke aus der SPD. Auf alle Fälle absolute Top-Besetzung. Also waren wirklich ziemlich viel Big Play. Da gehen die Leute immer noch hin. Ne? Das habe ich nur gerade
zu sagen. Gehe ich auch immer wieder gerne hin. Also ich weiß nicht, ob Judith Rakers, der nicht eventuell noch in letzter Sekunde sich dazwischen schmeißt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich spüre so Vibes irgendwie. Ich weiß gar nicht, wir kennen uns gar nicht, aber irgendwie weiß ich
nicht. Ich war ja da bei 3:09. Ja. Ich war bei 3 nach 9 und Judith Rakers hat mich ein bisschen distanziert angeguckt und irgendwann habe ich gefragt sie um das vor der Sendung. Wir standen alle so im Gang, die Sendung sollte gleich losgehen und ich hatte einen Pullover, da war eine Laufmasche und ich wollte irgendwie das Eis brechen und mit ihr ein Gespräch anfangen und meinte zu ihr, das war das erste Gespräch, das wir geführt haben, Judith Rakers und ich. Guck mal, Judith, habe ich gesagt, ich habe hier so einen Pullover, da ist so ein Loch drin. Meinst du, das geht trotzdem? Sieht man das im Fernsehen? War eine völlig belanglose Frage, aber ich dachte, man muss ja mal auf Tuchfühlung gehen und dann guckt die mich an und sagt so, ich würde meinen, typisch Olli, ne? Und sag das als allererstes, das war so, weil ich ein Loch im Pullover, als wenn das so mein Image ist, der Olli mit dem Loch im Pullover. Und dann hat die auch während der Sendung nicht mit mir geredet. Das ganze Interview hat Giovanni Di Lorenzo gemacht und ich war mega enttäuscht von seinen Fragen. Ich war mega enttäuscht. Ich habe echt am Ende gedacht, das kann doch nicht alles sein. Der macht doch auch die Zeit und so. Das ist doch ein investigativer Journalist. Ich war sehr, sehr enttäuscht.
Also was willst du denn, was er dich fragt, was hättest du denn erwartet?
Tiefen Psychologen. Ich möchte, dass er sich 2-3 Tage mit mir zu Hause auseinandersetzt, wenn ich da schon in die Sendung komme. Meine Platten hört, alles, was ich mache, vielleicht mal mit meinen Eltern telefoniert vorher auch.
Und nix. Ganz bestimmt. Gar nichts. Ja. Ich möchte ganz kurz mal einen Kübel Hass auskippen auf alle Leute, die sich am letzten Mittwoch angestellt haben bei Eventim um 10 Uhr, um Karten zu kaufen. Die Restkarten, die wenigen, die es eh noch gab. Und dann die Sachen 2 Tage später bei Viagogo oder sowas für 150, 200 Euro mehr vertickt. Leute, ganz ehrlich, ihr seid wirklich Wichser. Das ist ein Charity-Event. Wir verdienen da alle keine Kohle mit. Und wenn ihr jetzt die Einzigen seid, die sich irgendwie hier, die Leute, die Karten haben wollen, wir haben schon versucht, die Preise so zu machen, dass alle Leute sich das leisten können, weil im Tempodrom ist gestaffelt. Ich glaube, die günstigsten kosten so 25, die teuersten sind so 60, 70 Euro ungefähr. Ja. Mhm. Und wenn da jetzt irgendwelche Wichser daherkommen und die sagen, ich kann leider nicht, ich habe mir am Mittwoch die Karten gekauft, ich habe aber nach dem Bestellen festgestellt, ich kann da
direkt
gar nicht.
Direkt nach dem Bestellen.
Direkt danach. Und jetzt habe ich aus Versehen 7 Karten über und die würde ich gerne für 1000 Euro das Stück verkaufen. Mach doch lieber irgendwas mit Bitcoins oder sowas. Ist es nicht vielleicht einfacher, dann sind nicht so viele Leute enttäuscht, außer halt die Idioten, die sich Bitcoins kaufen.
Und dafür gibt's irgendwann, auch wenn die jetzt denken, sie sind da im anonymen Deckmantel gefangen oder versteckt, das gibt immer noch ein Payback irgendwann. Und irgendwann haben Jan und ich auch mal vielleicht keine anderen Sendungen mehr, haben so viel Zeit hier bei Spotify, dass wir zu denen nach Hause fahren. Und also den Leuten, die das gemacht haben. Und dann machen wir vielleicht versaute Sachen mit der Ehefrau oder kochen oder wohnen oder ziehen
dem,
ein.
Oder dem Ehemann. Ist alles
oder
möglich.
Dem Ehemann.
Wir wissen, genau. Das muss man mal sagen, wir wissen anhand eurer der Nummer, die auf der Karte drauf sind, anhand eures Namens oder der E-Mail-Adresse, können wir ziemlich genau zurückverfolgen, wer die Wichser sind, die im Schwarzmarkt Karten für den Jan-Olli-Weihnachtszirkus. Ein fucking Charity-Event, wo alle Einnahmen gespendet werden. Und wer da noch irgendwie Marge macht und Kohle abzieht, ist, der gehört wirklich, der soll meinetwegen, der soll schmoren in sonst wo.
In Scheiße.
Hätte ich Ostdeutschland fast gesagt, aber das möchte ja auch nicht, möchte nicht Ostdeutschland generell schlecht reden. Obwohl, warum eigentlich nicht?
Warum? Ach komm, hör auf, Jan. Die sollen in Scheiße schmoren, ganz ehrlich. Ich finde, die sollen in Scheiße, in Hundescheiße schmoren. Und zwar ganz lange, bis sie sehr...
Ja, wenn man in Hundescheiße schmoren sagt, das klingt fast so wie nach so einer frechen Idee von The Taste mit Frank Rosin. Wir haben wir haben hier Dill in Scheiße.
Wir haben hier diese neue Rinderzunge und jetzt haben wir eine geniale Idee. Wir schmoren doch 2 Stunden lang in Hundescheiße.
Und man denkt das gar nicht. Das schmeckt gar, das hat was Lustiges. Schmeckt nach Hühnchen. Der Satz schmeckt nach Hühnchen. So, wenn man irgendwas isst, was man nicht so zuordnen kann.
Vielleicht nicht so mag.
Schmeckt irgendwie ein bisschen nach Hühnchen. Ist das nicht auch der letzte Satz, den das Opfer vom Kannibalen von Rotenburg gesagt hat?
Oh Gott. Oh Gott. Oh.
Ist das, schmeckt nach Hühnchen? Ja, Leute. Also alle Leute, die auf dem Schwarzmarkt Karten verkaufen, sind Arschlöcher. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, um die Stimmung wieder ein bisschen anzuheben, verraten, wem ich dieses Jahr Sachen spenden möchte. Und das tatsächlich mit einer kleinen Geschichte aus Ostdeutschland, einer persönlichen Geschichte aus Ostdeutschland, die ich glaube ich auch noch nie erzählt habe. Und wo ich gedacht habe, jetzt vor Weihnachten, ich öffne das einfach mal. Meine erstes, nochmal zum großen Jan-Olli-Weihnachtszirkus, alle Kohle, die reinkommt, auch unsere Gage und alles, wird gespendet. Ein bisschen Geld müssen wir ausgeben für Beleuchtung und für Leute, die, ich sag mal so, für die das ein Job ist und die jetzt nicht so viel Platz haben zum Spenden. Die kriegen natürlich, werden natürlich alle vernünftig bezahlt und so. Und was dann überbleibt, letztes Jahr waren es knapp 45.000 Euro. Das wird dann geviertelt. Jeder von uns, also Olli hat zwei tolle Einrichtungen, an die er sein Geld spendet und ich auch. Und das wird dann geviertelt. Und wir werden dieses Jahr auch für die Leute, die Karten auf dem Schwarzmarkt verkaufen, eine Möglichkeit haben, das Geld zumindest wieder zurückzugeben in Form von Bitcoins. Wir werden eine Bitcoin-Wallet-Adresse verraten auf der Bühne und dann sammeln wir Bitcoins während der des Jan-Olli-Weihnachtszirkus ist, während der zwei Sendungen und das Geld, was dann per Bitcoin reinkommt, das wird auch noch mit oben drauf gespendet. Ich habe ja Anfang des, vor 3 Monaten eine Bitcoin-Wallet-Adresse gesagt, da haben Leute Geld hingespendet. Natürlich wird das Geld nicht in meinem Privatvermögen verbleiben. Ich warte den richtigen Zeitpunkt ab in den nächsten Wochen und dann wird das verkauft und dann wird das Geld gespendet. Und wir haben eben eine Bitcoin-Wallet-Adresse für alle Leute, die nicht beim Weihnachtszirkus dabei sein können, aber trotzdem spenden möchten, weil sie zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben, weil sie unsere Karten vertickt haben auf dem Schwarzmarkt. So, und jetzt kommt meine erste Spendenorganisation. Möchtest du deine gleich auch nochmal vorstellen und warum
wir spendest? Wir können ja jetzt jeder eine sagen. Ja, wenn du willst, können wir jeder eine sagen. Ja. Eine ist bei mir gleich geblieben, eine habe ich verändert. Und leg du doch einfach mal los, Jan.
Also bei mir ist es ist Organisation Nummer 1 die DKMS. Das ist die eine Knochenmarktspender-Datei, die Mitte der 90er Jahre wurde das gegründet und da können sich Leute registrieren lassen, die Menschen helfen möchten, die unter anderem an Blutkrebs leiden, aber auch an vielen anderen Krankheiten. Mittlerweile, glaube ich, machen die nicht nur das. Da kann man sich typisieren lassen. Da wird quasi muss man einmal mit so einem Wattestäbchen durch den Mund gehen und dann hat man seine DNA da gespeichert. Und wenn es irgendwo auf der Welt jemanden gibt oder im Raum, wo die DKMS aktiv ist, jemanden gibt, der Blut braucht oder Knochenmark von jemandem, weil er lebensbedrohlich erkrankt ist an Blutkrebs, dann kann man in dieser Datei nachgucken und schwuppsdiwupps, dann findet man vielleicht einen Spender, dann müssen die beiden sich einigermaßen erträgliche Operationen über sich ergehen lassen. Mittlerweile ist, glaube ich, das sogar möglich, dass man das ohne Narkose macht. Ich glaube, die haben so ein neues Verfahren, dass es alles noch viel weniger aufwendig ist.
Ohne Narkose?
Ich glaube, das Knochenmark entnehmen nicht. Ich glaube aber, die Stammzellenentnahme. Ich weiß nicht, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Alles Weitere kann man nachlesen auf der DKMS-Internetseite. Also die möchte ich auf jeden Fall als eine Organisation mit draufnehmen auf die Liste. Und das hat bei mir einen persönlichen Hintergrund. Und der hat tatsächlich mit Dresden zu tun, mit der Uniklinik Dresden. Da gibt es das Mildred-Scheel-Haus. Das ist die Spezialabteilung in der Uniklinik für Blutkrebskranke. Und da werden diese Stammzelltransplantationen gemacht. Es gibt auch ein Institut von der DKMS in Dresden, ich glaube an der Uniklinik. Da habe ich in den 90er Jahren viele traurige Monate verbracht, weil da mein Vater gelegen hat. Der hatte Blutkrebs. Ja. Und war dann da viele traurige Monate in Dresden verbracht in meinem Leben, sag ich mal so. Und weiß aber, dass das total, damals war das nicht so toll organisiert wie heute. Und ich glaube, das ist auch unter anderem dieser Organisation zu verdanken, dass vielen Menschen das Leben gerettet werden konnte, weil es sowas gibt. Und deswegen kriegen die mal Geld. So.
Finde ich gut.
Meine erste Organisation.
Finde ich sehr, sehr gut. Hast du eine gute Wahl getroffen. Ich kann auch sagen, ich habe ganz viele E-Mails bekommen von ganz vielen Leuten, aber letztendlich muss ich diese Entscheidung ja persönlich treffen. Das, was mich berührt, und man kann ja jedes Jahr, wenn wir das jetzt jedes Jahr machen, können wir jedes Jahr ja irgendwie versuchen, guten Organisationen was zu spenden. Vielleicht machen wir es aber auch nur noch mal dieses Mal, keine Ahnung. Ich habe mich jedenfalls entschieden, der Berliner Obdachlosenhilfe einen Teil meines Geldes zu spenden. Das hängt damit zusammen, dass ich irgendwie immer jedes Jahr überall Menschen auf der Straße sehe, die irgendwo in Häusereingängen liegen oder ähnliches. Und das berührt mich immer noch, weil ich habe mal 3 Wochen meines Lebens, ich weiß, sind 3 beschissene Wochen im Auto gepennt, weil ich keine Wohnung hatte. Und das war schon scheiße. Und ich war damals jung, derbe durchtrainiert, hatte einen Stahlkörper und trotzdem fand ich das nach ein paar Tagen schon echt scheiße. Und ich hatte immerhin noch ein Auto, in dem ich schlafen konnte, musste nicht in irgendeinem Häusereingang schlafen. Und es berührt mich jedes Mal zu sehen, wenn es Weihnachten ist oder so, oder die Leute am Kuder am Längsrennen mit ihren derben Tüten und auch die ganzen blöden Kids mit ihren scheiß Tüten und damit angeben, was sie gerade gekauft haben und irgendwo liegt ein Typ in der Straße oder in der Ecke. Und deswegen spende ich das der Berliner Obdachlosenhilfe. Ich spende es der Berliner Obdachlosenhilfe, weil ich nun mal auch in Berlin lebe, seit 15 Jahren fast. Und das ist meine erste Spende.
Ja. Okay, und meine zweite Organisation, für die Kohle vom Weihnachtszirkus bestimmt ist, das Ganze wird geviertelt, 25% für jede Organisation, ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist etwas völlig Skurriles, etwas, was es in Amerika schon etwas etablierter gibt als bei uns, aber was ist bei uns jetzt auch, ich weiß gar nicht genau, wer dahinter steckt. Ich glaube, es sind viele Juristen, es ist, glaube ich, ein ehemaliger Mitarbeiter vom Verfassungsgericht, also Leute, die sich auskennen mit Verfassungsrecht, und das ist quasi eine Rechtsschutz Versicherung für unser Grundgesetz, so kann man das zusammenfassen, weil jeder kann ja klagen in Karlsruhe, wenn dessen Rechte verletzt werden in Deutschland, wenn der Staat einen Schritt zu weit geht und sagt, nee, so ist das jetzt, und man selber das Gefühl hat, nee, aber irgendwie nicht, und dann kämpft die Gesellschaft für Freiheitsrechte strategisch für diese Menschen und mit diesen Menschen für ihr Recht in Karlsruhe, und das ist dann eben so bindend, dass sich dann auch der Staat daran halten muss. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte relativ neu, man kann sogar auch in Bitcoin spenden. Und genau, zum Beispiel haben die aktuelle Projekte zum Laufen eine Verfassungsbeschwerde gegen die Überwachungsbefugnisse im neuen Verfassungsschutzgesetz des Freistaates Bayern. Also da hat der Freistaat Bayern gedacht, wir möchten gerne bei den Leuten reingucken, und die Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt, nee, ich glaube, das ist nicht so ganz richtig und das ist nicht ganz so rechtens. Schauen wir doch nochmal, wie viel Geheimagenten wirklich wissen dürfen von dem, was wir im Internet machen, und klagen dagegen. Das sind so Sachen, wo man denkt, das interessiert mich nicht, das hat aber mit mir nichts zu tun, das ist aber falsch. Das hat mit allem zu tun, was man jeden Tag macht, und hat vor allem damit zu tun, dass wir unsere Verfassung absichern, unser Grundgesetz absichern gegen Leute, die das irgendwie anders auslegen wollen, als es eigentlich gemeint war. Und dafür gibt es diese Organisation, und die ist neu und jung und voller motivierter Leute, und die braucht, glaube ich, Geld, weil ums Recht kämpfen ist teuer. So, deswegen kriegt die meine zweiten 25%.
Ja, auch gut. Ja, und ich habe mich nochmal für Greenpeace entschieden, weil ich, das ist eine ehrenhafte Organisation, und dann haben wir alles so ein bisschen abgedeckt, so in unserem kleinen Rahmen. Naja, abgedeckt ist falsch gesagt, aber du weißt, dann geht das in verschiedene Richtungen. Und Greenpeace unterstütze ich seit vielen Jahren und mache das weiterhin gerne. Ja, dann haben wir
das sind unsere vier Organisationen. Mhm. Obdachlosenhilfe Berlin, Gesellschaft für Freiheitsrechte, die DKMS und Greenpeace. Und wie gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit für alle, die nicht kommen können, die keine Karte haben, Bitcoins zu spenden, die wir dann vierteln und weiterleiten werden. Oder
vielleicht ich auch wüsste noch nicht mal, wie man, guck mal, das ist auch so eine Sache, da spaltet sich doch die Welt, ohne dass ich jetzt hier wie so ein alter Mann, der die Welt nicht versteht, rüberkommen will. Aber ich wüsste nicht mal, wie ich das jetzt machen soll mit Bitcoins. Muss ich da eine App zu runterladen?
Vielleicht machen wir auch ein PayPal-Konto, dass auch Leute Bargeld spenden können. Aber es gibt gerade genug Wichser, die irgendwie vor 6 Jahren im Keller irgendwie eine Render-Farm dahingestellt haben, die irgendwie 2000 Bitcoins auf dem Konto liegen haben. Und den muss man so ein kleines bisschen, ich meine, ihr seid jetzt Multimillionäre, ganz ehrlich, so ein bisschen was abgeben könnt ihr schon. Und ich weiß, das sind Leute, die eigentlich ein großes Herz haben. Leute, die Router einrichten, die vor 6 Jahren schon wussten, dass Bitcoins das große Ding sind. Das sind schlaue Leute, und die kann man so ein kleines bisschen mal, macht keinen Scheiß mit dem Geld. Fangt nicht an, irgendwie verrückt zu werden. Gebt das Geld wieder zurück an die Leute. Ihr seid doch keine Broker. Ihr seid doch keine Arschlöcher von der Wall Street. Wirklich nicht. Kommt, Leute. Ja, gebt euch mal einen Rock. Weg mit dem Geld. Geld macht nicht glücklich, und Geld wächst auch nach. Geld wächst nach. Es ist nun mal so.
Aber ja, und Geld ist auch bald. Genau, das Leben ist kurz, und Geld wird irgendwann noch abgeschafft, oder? Keine Ahnung. Bist du bei mir auch schon genervt davon? Also glaubst du, dass irgendwann Geld komplett abgeschafft wird?
Auf keinen Fall.
Und auch nicht so. Und hier kleine Taler, so 10-Cent-Stücke und sowas?
Glaube ich auch nicht. Nee. Ich habe übrigens, ich muss mal ganz kurz, ein kleiner Weihnachtsgeschenketipp. Und wenn ich das jetzt sage, ich hoffe, dass es da nicht sofort ausverkauft ist, aber es ist wirklich ein ganz tolles Geschenk. Also, pass auf. Für Kinder. Ja. Aber auch für Erwachsene. Für Kinder und Nerd-Erwachsene, die Liebe zum Bargeld. Wir Deutschen, ne? Wir lieben ja Bargeld. Ja. Überall auf der Welt, man lacht uns aus, ne? Alle zahlen mit Kreditkarte. Wenn du nach Holland fährst oder nach Dänemark, da hat keiner mehr Kleingeld rum in der Tasche. Wir bezahlen immer noch gerne Cash. Finde ich auch irgendwie ein bisschen assi, auch irgendwie, aber auch ganz geil.
Und ich fühle mich aber auch beruhigter mit Bargeld in der Tasche als mit einer Kreditkarte.
Also wie viel Geld hebst du immer ab, wenn du am Automaten bist? Was bist du, wie viel Kohle? Mehr oder weniger
500 Euro.
Ja. Wirklich 500 Euro, ja, ich auch.
500 Euro,
aber nicht so oft.
Nee, nicht so oft dafür. Aber ich hebe, wenn, ich hebe ab 500 Euro ab. Ist das, klingt jetzt dekadent, das zu sagen, macht man alle 3 Monate mal oder so. Naja, vielleicht ein bisschen
das ist, öfter. Du lügst. Ja. Das ist nicht alle 3 Monate. Also ich muss einmal im Monat hebe ich 500 Euro ab. Aber ich habe ja auch viel so Sachen, zum Beispiel Essen. Bei mir, mein meisten Geld geht drauf für Essen. Einkaufen, Wocheneinkaufen mache ich immer mit Karte. Aber Essen geht für so Kantinenessen. Da gehen, wir zahlen bei uns in der Kantine, kostet 8 Euro. 8 Euro, und wenn man noch einen Nachtisch hat, kostet es 9 Euro. Das heißt, es sind schon 50 fucking Euro weg in der Woche für Essen, für Mittagessen. Oder stimmt, man spielt sich ein Stühlchen.
Ich finde das ja gut, Stühlchen schmieren. Wenn man Kinder hat und die gehen zur Schule und man kauft das erste Mal wieder dann so Brotbeutel, Brotdinger und schmiert den Kindern für die Schule so ein Brot, dann denkt man, ach, das könnte ich eigentlich für mich selber auch mal wieder machen. Und ich habe mich jetzt öfter mal dabei ertappt, wie ich mir eine Stulle gemacht habe auf dem Weg.
Ja, oder auch fürs Auto. Man hat auch für schulpflichtige Kinder, man hat auch auf einmal wieder Equipment, so Gürkchen oder auch mal irgendwie so eine kleine Cabanossi, die
man auch wieder reinlegen kann. Oder Mandarinen. Man hat tatsächlich solche Sachen wie Mandarinen zu Hause. Ja. Also so eine Sachen, die
Scheiß,
jetzt nicht...
Kinder.
Es ist tatsächlich so. Stell dir mal vor, Leute leben vor und nach Kindern. Also vor, bevor du die Kinder, also nicht nach, sondern also vor und wenn sie da sind. Ne? Und dann siehst du mal, wie sich das auch mit dem Kühlschrank und alles doch verändert. Und dass du auf einmal anfängst, kleine Sachen wieder zu schätzen. Eine Stulle. So eine kleine Stulle, die du auf dem Beifahrersitz tust. Was willst du mich jetzt schon wieder ablenken? Du wolltest auf was
anderes. Nein, ich muss nur kurz, bevor wir das vergessen, ich möchte nur ganz kurz das Geschenk durchgeben. Und zwar handelt es sich bei Amazon eingeben. Ein tolles Kindergeschenk. Ist super günstig. Kostet 15,90 Euro. Also ist wirklich affordable. Und das gib mal die Nummer ein. HMF 4710-05. Das ist mein Geschenk, das, was ich
bei Google eingeben einfach.
HMF Leerzeichen 4.
Ach, das gibt... Und das gebe ich aber bei Google in der Suchleiste ein, ja?
Oder bei Amazon. Bei Amazon. 471-05.
So, was ist denn das schon wieder?
HMF 4710-05.
Ein aufblasbarer Freund für die Kinder, damit du nicht, damit ich...
Nein, das ist doch falsch.
Nee, er findet nichts. Real. Da will ich auch
gib
real.
Gib doch mal bitte bei Google. Du kannst bei Google eingeben. HMF 4710-05. Bei Google sogar kostet sogar
11,95 Euro.
Ja, genau. HMF 4710-05. Das ist es doch schon. 0.
Ich sehe es nicht.
Bindestrich.
Ah, hier, münzsortierbare Spardose. Oh.
Genau. So, und guck dir das mal an. Und das Geilste an dieser Spardose ist, du schmeißt deine Münze rein und die Spardose sortiert automatisch die Münzen in verschiedene...
In den vorgesehenen Schlitz.
Nach Münzwert. Und wenn du hast ja auch mehrere Kinder in dem Alter. Und wenn du weißt, alle Kinder auf der ganzen Welt lieben eine Sache, sortieren.
Das
und wenn
stimmt.
Kinder anfangen, sortieren und allen Kindern fehlt am Anfang Bezug zu Bargeld, die haben absolut keine Ahnung. Die wissen, sind verwirrt, wie viele Cent sind ein Euro. Es ist aber wichtig, dass Kinder wissen, wie viel Geld wert ist und was Geld ist.
Mit einem Klick schon im Einkaufswagen, Jan.
Wirklich, ist das nicht geil? Und ich habe ja extra auch für mich eine geholt, weil ich manchmal da stundenlang davor sitze und meditativ einfach mein Portemonnaie komplett durch den HMF 4710-05 jage, um das einfach die Münzen nach Größe zu sortieren. 11,45 Euro.
Also ich bestelle es jetzt, ehrlich gesagt, nur für mich bestelle ich das. Gar nicht für die Kinder, sondern für mich in erster Linie.
Weil und das Geile ist, man ist verblüfft, wie das wirklich, es funktioniert wirklich. Und zwar, du schmeißt da eine Münze rein, 2 Euro, 1 Cent, es kommt immer in den richtigen Stapel rein. Analog, kein Strom, es ist so einfach, nur ein Stück Plastik und es macht wirklich einen Riesenspaß. Tagelang. Es hört auch nicht auf, Spaß
mega.
Zu machen. Ist das nicht mega? So.
Finde ich wirklich mega. Ich habe mir selber eine kleine Belohnung für die kalten Dezembertage gekauft und werde jeden Tag so ein bisschen enttäuscht. Den Yps-Kalender habe ich und jeden Tag darf ich ein Türchen aufmachen. Ich habe heute noch gar nicht den Yps-Kalender aufgemacht. Das mache ich gleich mal hier mitten in der Sendung. Aber ich finde die Sachen nicht so gut. Immer sind die Uhrzeitkrebse da drin. Irgendwie finde ich, hat Yps zu sehr den Fokus auf die Uhrzeitkrebse gelegt. Die haben doch früher noch so andere geile Features gehabt. Und irgendwie, also in der ersten Dings waren die Uhrzeitkrebse drin. Am ersten Tag im dritten Türchen war das Essen für die Uhrzeitkrebse drin und gestern war dann nochmal was für die
Uhrzeitkrebse. Die mussten 2 Tage hungern, die Dinger?
Also, ja, die müssen erstmal aus den Eiern schlüpfen, die kleinen Uhrzeitkrebchen.
Und dann, nach zwei Tagen später, ist natürlich ärgerlich, wenn du den Kalender nicht rechtzeitig aufmachst, dann verhungern die wieder. Aber ich glaube, dass das jetzt fortgeführt wird in dem Kalender, dass alle drei Tage, vielleicht damit noch ein kleines Kleidchen oder ein Bluetooth-Clip für die kleinen Urzeitkrebschen drin, keine Ahnung, auf alle Fälle ist der Fokus zu sehr auf den Urzeitkrebschen.
Ey, wir haben gerade festgestellt, nochmal ganz kurz zum Bitcoin-Thema, hier, Konzi, ne? Konzi, unser der Mann im Hintergrund, der Mann, der hinter Sue die Fäden zieht, der hat eine geile Methode.
Der hinter der Sekretärin die Fäden zieht.
Hinter unserer Sekretärin-Assistentin Sue die Fäden zieht. Also der quasi eigentlich der Mann hinter Sue, damit Sue das hinbekommt, bei uns Assistentin zu sein.
Oh Mann, ey.
Oh Mann,
ihr seid so doof. Und
ihr
gemein.
Seid so doofe Jungs. Das ich ist so peinlich
euch.
Auch.
Ich spiele nicht mehr mit.
Weil viele merken auch gar nicht, dass das vielleicht Ironie ist und so. Sue, was trägst du denn jetzt? Hast du schon was?
Nee, Konzi hat auf jeden Fall rausgefunden, wie man Geld machen kann. Und zwar einfach ein Drive-Now-Auto mieten und einfach nicht abmelden. Da geht einfach laufen lassen. Ich habe wirklich auch aus Investitionsgründen habe ich ein Drive-Now-Auto seit 2 Jahren nicht abgemeldet. Das scheffelt jeden Tag 45 Euro.
Genau.
Also für Drive-Now.
Für Regina Six heißt die doch. Das ist doch schon Six, oder? Drive Now?
Genau. Da klingelt jeden Tag bei Regina Six an der Tür, da kommt ein Geldbote vorbei, der ihnen 45-Euro-Schein bringt. Von Jan und Olli. Weil wir einfach Drive Now Autos nicht abmelden. Das ist quasi das neue Bitcoin. Aber jetzt müssen wir nur an die Vernunft von Regina Six appellieren. Bringen Sie das Geld bitte wieder in Umlauf. Das wäre lieb. Ja. Weil sonst nützt Spenden es der Volkswirtschaft natürlich nicht. Spenden Sie das Geld für den Jan und Olli Weihnachtszirkus per Bitcoin.
Macht sie wahrscheinlich nicht. Ja, wir machen noch mal ein bisschen Musik, dann sind wir gleich noch mal da, reden noch so ein bisschen über verschiedene Sachen.
Das habe ich mir immer noch keine Songs ausgesucht. Muss ich wieder zu meiner Weihnachtsklassikerliste greifen? Oder?
Ach so, du musst gar nicht, Jan. Du musst gar nicht. Du kannst auch
Mach du das doch heute mal. Ist doch okay. Ich lehne mich mal zurück. Ich habe jetzt heute nicht so viel. John Cale, Paris 1919, habe ich aber, glaube ich, schon vor langer Zeit mal drauf gemacht. Würde ich gerne mal wieder hören. Oder ist es auf der Fidi und Bumse Liste drauf? Ich guck mal kurz. John Cale, John Paris 19...
Das kann doch unsere Sekretärin mal schnell gucken. Oder?
Kannst du mal kurz gucken? Können Sie mal kurz gucken, Frau Holder?
John Cale, warte.
John Cale,
Paris. John Cale, habe ich den, hast du schon, ja, hast du schon draufgepackt, bestimmt. Also lief auf alle Fälle schon öfter.
Schreib mir das CIE.
Ich glaube, ich habe es mir früher bei Sanft und Sorgfältig öfter mal gewünscht, aber ich glaube, ich habe es noch nicht auf der Feeling-Bumsi-Liste. Deswegen, weil es ein Evergreen ist, weil es ein Olli und Jan Evergreen ist.
Traum.
John Cale, Paris 1919. Und zwar in der Albumversion, nicht die Live-Version. Das würde ich mir wünschen, damit das mal komplett ist für die Sammler unter euch.
Gar kein Problem.
Cool, und dann machen wir noch
ganz kurz, ich finde das sexistisch, drauf, wie du eine Sekretärin darstellst zu. Sekretärinnen, das ist ein toller Job.
Gar kein Problem.
Genau so, ja. So reden die. Unsere jedenfalls. Kettenraucherin, Alkoholprobleme und 3 Scheidungen hinter sich. Das ist unsere Sekretärin, völlig desillusioniert vom Leben. Also ich wünsche mir Tokotronic dann noch, die neue Single Hey Du packen wir noch auf. Die haben eine fantastische Platte gemacht, die nächstes Jahr, glaube ich, erst rauskommt. Die neue Tokotronic ist ein Konzeptalbum und zwar fängt sie an bei der Jugend der Band oder des Hauptprotagonisten Dirk von Lozo, der eine Platte gemacht hat, die anfängt in der Vergangenheit, als die Band gestartet hat, in seiner Jugend auch noch vorher in Freiburg und sie endet in der Zukunft, beziehungsweise Gegenwart oder geht auch schon in die Zukunft. Ziemlich tolles Album geworden und da ist ein Song drauf, den gibt's noch nicht, der heißt Electric Gitarre. Das ist der beste Song, den die Band seit langer Zeit gemacht hat. Wirklich eine tolle Platte. Ich werde nicht bezahlt dafür. Ich musste gestern aber in einer Dokumentation kurz erzählen, warum ich Tokotronic gut finde. Da wurde ich gefragt. Die machen eine kleine Doku zur Platte. Und da ist mir aufgefallen, dass ich die Band am Anfang total schrecklich fand, die ersten Jahre. Und ich habe es nicht verstanden. Und erst im späteren Verlauf gemerkt habe, was für eine großartige Band das ist. Wie war es bei dir mit Tokotronic? Jemals Fan gewesen?
Nee, ich habe das immer nicht so richtig verstanden. Tatsächlich auch am Anfang, es waren immer es war so Nirvana-Freaks, die dann irgendwie aber auch gerade mal so Tokotronic geduldet haben.
Nirvana-Freaks, ja.
Ja, es war so, weißt du, war so dieselbe musikalische Ecke, Ende oder Mitte der 90er. Und
hast du das Foto von mir gesehen? Aus der Grunge-Zeit, wo du gerade Nirvana sagst, ich habe ja jetzt Instagram und habe ein Foto aus dem Jahre 1992.
Ich folge dir noch nicht mehr auf Instagram, weil ich folge dir jetzt mal live in der Sendung. Ich folge dir mal auf Instagram.
Naja, da habe ich ein Bild von mir Ja, mir nicht.
Mach ich jetzt mal eben. Was hast du ein Bild von dir gepostet?
Naja, und da ist ein Bild von mir aus dem Jahre 1992, wie unglaublich lange Haare ich damals hatte. Schöne, volle Haare. Fast so schöne Haare wie du, Sue. Ich wäre eine tolle Sekretärin gewesen damals, auf alle Fälle.
Oh, tatsächlich? Du siehst wirklich ein bisschen aus wie
Der Sänger von Pearl Jam, Eddie Vedder.
Ja, die Sängerin von Pearl Jam.
Und die Sängerin von Pearl Jam. Und was ich, und ganz viele Leute haben in den Kommentaren geschrieben, Mensch, du wärst genau mein Typ gewesen. Das glaube ich nicht, weil in der damaligen Zeit... Ganz ehrlich, so ein Mädchen, die schreibt, ey, damals stand ich total auf Jungs mit langen Haaren. Komischerweise, dass ich damals keine Frau kennengelernt habe, die wirklich, also im Nachhinein kann das ja jeder erzählen, aber man war doch ziemlich isoliert mit dieser Haarpracht damals, das muss man tatsächlich sagen.
Ja,
naja.
Ja.
Das
ja,
macht mir ja, tierisch genau. Spaß mit Instagram gerade, komischerweise. Ich weiß nicht wieso, ist vielleicht nur so eine Phase.
Ich habe gewusst, dass es genau deine soziale Plattform ist. Es ist genau dein Ding.
Es ist ein bisschen oberflächlich und die Leute schreiben nettere Sachen als bei Facebook, bis jetzt jedenfalls.
Richtig.
Selten Leute, die mal schreiben, ja, finde ich jetzt ein bisschen schade, dass du jetzt irgendwie so ein bisschen Kommerz geworden bist oder ja, irgendwie, dass du jetzt hier sowas auch machst. Und auch am besten auf Facebook, als ich gepostet habe auf Facebook, dass ich bei Instagram bin, Leute, die auf Facebook kritisieren, dass man auch noch bei einer anderen Plattform ist. Auch völliger Quatsch. Aber vielleicht finde ich es auch doof in 2-3 Wochen. Aber momentan, ich habe sogar Instagram-Stories rausgehauen. Das habe ich mir von den großen Instagram-Liedern dieser Republik abgeguckt.
Ach, guck mal an.
Mhm.
Nicht schlecht, aber wahrscheinlich, nicht schlecht.
Wahrscheinlich hört das auch bald wieder auf. Ist aber auf alle Fälle, du machst das gar nicht, ne? Ich glaube, also das ist nichts für dich.
Ich mache das manchmal oder? So ein bisschen, also Instagram-Stories ist mir zu anstrengend. Ich meine, wenn du eine Fernsehsendung hast, da hast du ja schon genug Zeit vor der Kamera. Das muss ich dann nicht auch noch in meinem quasi Halbprivatleben machen oder auf der Arbeit nochmal schnell, beim Pinkeln nochmal schnell irgendwie zeigen, dass ich eine geile Pizza
habe. Aber das machen, ich habe geguckt, ganz viele Typen filmen sich abends auf einer Party im Club beim Pissen, beziehungsweise filmen den Strahl. Was ist denn daran geil? Das hab ich verstehe ich auch nicht. Die denken, ja, der hat mir gesoffen, guck mal, wie lange ich hier den Strahl irgendwie hier in diese kleine... Finde ich ziemlich eklig.
Kann ich nicht verstehen. Auch. Komm, wir machen Musik, kurzes Päuschen und wir haben noch ein paar Themen auf der Pfanne hier. Willkommen bei Fest und Flauschig. Der Mann aus Russland ist das Thema.
Genau. Heute ist übrigens vor 10 Jahren oder so der schreckliche Unfall gewesen bei der Techno-Parade in Duisburg.
Ist das nicht der letzte Moment? Das beginnt nicht heute auch deswegen der Prozess. Ist das nicht der letzte Tag, an dem man diesen Prozess noch starten kann, bevor das überhaupt verjährt?
Das ist ja auch, das war im Sommer. Das ist auch Quatsch, was ich da gerade rede. Stimmt. Im Sommer, ich hab nicht richtig gelesen. Ich habe mit einem Auge, wenn wir hier moderieren. Heute beginnt der Prozess. Du hast vollkommen recht.
Ah, okay.
Ja, reden wir,
also wir sind gleich wieder da. Ja. Und dann mehr dazu.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone.
Ja, die Oculus Rift Brillen, die haben wir alle gebunkert hier bei uns. Die könnt ihr gewinnen beim Weihnachtszirkus. Wie heißt der Mann, der da redet? Den hast du mir
Mike
gezeigt.
Mike Mayre, ein großer deutscher Künstler. Deutsche Salvatore Dali, der deutsche Philipp Stark.
Okay.
Ist bekannt geworden, ich glaube in den 90er Jahren hat er den Sanitärhersteller, den Armaturenhersteller Dornbracht, hat er zu einem neuen Image verholfen. Und das ist ein Ausschnitt gewesen aus der Lokalzeit Köln, wo ich glaube seine alte Berufsschule besucht hat und sich darüber aufgeregt hat, was da für eine Scheiße an den
Wänden. Wo die Inspiration ist.
Wo ist die Inspiration? Die Prinz, Bauhaus, was ist denn das? Die werden nächstes Jahr 100 Jahre alt. Ich meine, und jetzt gibt's viele Leute, die sagen, aber guck mal, spielen Jan und Olli diesen alten Internetton. Fickt euch, ihr Wichser, diesen Internetton, den gibt es nur im Internet, weil ich den rausgepusht habe, weil ich den gesehen habe.
Und hast du das gemacht, wirklich?
Meiner krakenartigen Social-Media-Präsenz habe ich den nach vorne gefickt und deswegen kennt ihr den überhaupt erst. Da möchte ich mal ganz groß Wert drauf legen. Ich weiß, es ist jetzt wahnsinnig uncool und so, man soll nicht darauf pochen, aber warum auch nicht? Wir sind die uncoolen Jungs hier von früher aus den Blogs. Wir waren uncool, wir werden immer uncool bleiben, ne? Und ich möchte noch mal einen Scheit ins Feuer legen, der Uncoolness. Diese Nummer, ne, zu sagen, ja, Alter, das ist nicht mehr cool, weil das jetzt hier Mainstream-Böhmi und Mainstream-Olli gemacht haben. Kommerz-Olli, fickt euch, Leute, ganz ehrlich. Darum geht's überhaupt nicht. Das geht nicht darum, dass Sachen cool sind, nur weil die Leute finden, die irgendwie nur einen Follower haben. Scheiß drauf. Ich habe das Ding im Internet gesehen, bei irgendjemandem, der nur einen Follower hat, habe das retweetet und das hat natürlich sofort Feuer gefangen. So ganz einfach.
Ja, das ist
und deswegen
sowieso,
möchte ich mir schon... Das ist, ich will mir ein bisschen Creditpunkte abholen dafür, dass die Leute sich jetzt, dass es wieder den Ball zurückgespielt in die kleinen Squash-Hallen, wo nur einer zuguckt, und dann spielt man sich diesen Lokalzeit-O-Ton wieder hin und her, der aber bei Mainstream-Bömi mit irgendwie mit 20.000 Followern mehr als ihr auch gelaufen ist vor 3 Wochen. So ist das nun mal, Leute. Wir stecken alle unter einer Decke, und wenn das mal irgendwie mal kurz nach oben blubbert und dann mal wieder runtergespielt wird, ist das nicht uncool deswegen. Wirklich, ehrlich.
Genau,
nicht.
Und auch schlimm ist auch, wenn eine Sache 3 Wochen draußen ist und einer schreibt, ja, kenne ich schon seit 3 Wochen. Mein Gott, dann kennst du es halt schon seit 3 Wochen, du Ficker. Mann, hast du keine anderen Sorgen? Egal, Instagram ist netter als Facebook, Jan, ist mir aufgefallen. Das ist die Erkenntnis der Woche für mich schon mal. Was wollte ich denn jetzt gerade noch? Sue, bist du eigentlich auch noch da?
Ja, ich bin hier.
Was trägst du bei Weihnachtsveranstaltung?
Ich habe mich entschieden für eine Jeans und ein T-Shirt. Nein?
Ein T-Shirt? Was für ein Aufdruck auf ein T-Shirt?
Mann, Olli, ich weiß nicht, was soll ich denn anziehen? Du darfst dir was wünschen. Ich bringe einfach Jan 3 Outfits und, mit.
Können Jan und ich uns für dich ein Outfit überlegen?
Ach, oh.
Bitte nicht, Olli. Einer oben rum, einer unten rum, genau.
Nein.
Genau, ich mache unten Schuhe und Beine und Jan macht Oberkörper und Kopf.
Nein,
ich bin eure Sekretärin und nicht euer Clown.
Nein, und du bist auch nicht mehr unsere Sekretärin. Du bist weisungsbefugte Spotify-Beauftragte. Du bist letztlich so der verlängerte Arm unseres Geldgebers. Das muss man mal sagen.
Das stimmt. So. Nein, die Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und kreative Typen, das bist du.
Ich irgendwo bin die Schnittstelle.
Da. Ganz kurz, aber rein juristisch, Spotify ist nicht unser Arbeitgeber, wir sind Geschäftspartner. Das ist ja ein Arbeitgeber, wenn wir festangestellt werden. Wir sind ja wirklich nur mit einem privatrechtlichen Vertrag miteinander verbunden.
B2B.
Wir sind B2B. Wobei wir nicht so wirklich, wir sind bescheuert to business.
Genau. Jan, letzte Woche lief die letzte Folge von Schulz und Böhmermann, einer Talksendung, die nachts um 0.30 Uhr auf ZDF Neo ausgestrahlt wurde. Bist du in ein Loch gefallen nach der Absetzung dieser Sendung? Ich auch nicht, weil wir schon wieder miteinander quatschen müssen. Vielleicht ist das auch wirklich ein Grund, warum er auch nicht jetzt zu melancholisch oder auch da gar keinen großen Abschied draus gemacht hat. Wir hatten eine nette letzte Sendung, finde ich, gehabt. Ich war noch beim Thailänder mit Sibylle Berg und Flake. Beides wirklich sehr, sehr nette Menschen gewesen. Ich habe dann irgendwann Flake alles über Rammstein versucht auszufragen und die anderen sind alle gegangen vom Tisch, bis sie nicht noch da waren. Das war für mich auch eine schöne letzte...
Ja. Ich fand es schade, dass Jan-Josef Liefers nicht gekommen ist, weil der hat eigentlich kurz hat zugesagt, hat
der
aber kurz
vorher dem Abend mit mir im gleichen Hotel in Köln und hat unsere Sendung
ganz kurz ja doch abgesagt, die Sendung.
Ja, und dann habe ich den getroffen im Hotel, beziehungsweise die Fahrerin, die mich gefahren hat, Blanka heißt die macht bei euch Praktikum, beziehungsweise
Blanka aus Dresden.
Ist gerade Jan-Josef Liefers an mir vorbeigegangen und dann gucke ich und dann steht er da hinten noch und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Jan-Josef Liefers war tatsächlich im Hotel, hat trotzdem unsere Sendung abgesagt. Was kann denn da so Wichtiges gewesen sein? Oder meinst du, es liegt daran, dass er gemerkt hat, dass du auch schon mal einen Witz über ihn gemacht hast?
Ich habe noch nie einen Witz über ihn gemacht.
Oh, hallo.
Nee. Er wurde Radio Doria eine super Band ist und dass ich mir alle Platten von Schauspielern kaufe, die auf der Bühne mit dem Hut stehen und Lieder singen, die mir ans Herz gehen. Das ist doch kein Witz.
Und die Augen zu machen.
Einfach, ne? Und die Augen zu machen dabei, gefühlvoll singen. Nee, wahrscheinlich hat er irgendwie einen Nachtdreh gehabt oder musste irgendwas noch nachdrehen. Das ist ja bei Schauspielern immer so, das wissen ja viele gar nicht. Man denkt ja, der Film ist sofort im Kasten, aber oft ruft dann der Regisseur verschämt aus dem Schnittraum an und sagt, ja, pass mal auf, Jan-Josef, wir müssen für die Geschichte da nochmal, wir haben jetzt im Schnitt gemerkt, das funktioniert so nicht. Wir müssen nochmal 3 Drehtage hinten dranhängen. Und dann muss er nochmal ran, dann muss mal kurzfristig was nachgedreht werden für einen Tatort oder sowas. Wahrscheinlich lag es daran. Oder hat irgendwie eine neue Fernsehfilm oder irgendwie eine Show, frag doch mal die Maus mit Edgar von Hirschhausen, versehentlich auch zugesagt und so. Also kann auch sein.
Kann alles möglich sein. Ich habe gerade noch mal jetzt auch die Doku gesehen, über die wir letzte Woche geredet haben. Jim und Andy, die Jim Carrey-Doku mit
ja,
über der Mondmann. Ich fand sie sehr gut einerseits. Andererseits gebe ich dir vollkommen recht, Jim Carrey kommt natürlich, also erstmal, ich finde, sieht stark gezeichnet aus. Also der sieht extrem
fertig
aus. Ich glaube, der ist ein bisschen... Fertig und ist ein bisschen entrückt. Er hat aber auch wirklich krasse Schicksalsschläge gehabt in seinem Leben. Und dazu kommt, diese Superstars, die damals in den 90er Jahren, dazu zählt zum Beispiel auch Nicolas Cage oder so Kevin Costner, so Typen, die haben jedes Jahr 1, 2, 3 Kinofilme gemacht und das waren alles Blockbuster. Also Nicolas Cage hatte damals auch einen Lauf und Jim Carrey hatte auch einen Lauf. Und es gibt eine Szene, da redet er davon, dass ihm irgendeine Frau gesagt hat, er wird 3 große Filme in seinem Leben machen. Und dann zählt er diese Filme auf. Und du merkst dann so richtig, ja, der ist auch ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Der hat alles erreicht, also mehr Erfolg als er mit der Truman Show und all diesen Filmen. Ace Ventura, Die Maske, das waren ja alles mega erfolgreiche Filme.
Die Truman Show, was für ein toller Film. Also immer noch.
Was für ein guter Film immer noch, wollte ich auch gerade sagen. Unfassbar guter Film. Tja, aber ich gebe dir vollkommen recht, bei den Dreharbeiten, es ist halt eine Dokumentation über die Dreharbeiten von Der Mondmann, wo er halt, wie gesagt, Andy Kaufmann spielt. Und er hat sich in diese Rolle so hineinbegeben und hat irgendwann gesagt, sozusagen der Geist von Andy Kaufmann ist in seinem Körper hineingeflossen, wie auch immer. Und man sieht den Regisseur Milo Forman, der wirklich unfassbar genervt ist davon, dass er halt wirklich immer nur diese Rolle spielt und gar nicht mehr Jim Carrey ist. Und irgendwann nach 2 Wochen wünscht er sich einfach Jim Carrey einmal am Set. Und dann merkt man auch, dass das ein bisschen übertrieben hat, dass es anstrengend ist, dass es manisch ist. Trotzdem ist der Film super. Er spielt natürlich auch die Rolle super. Und Andy Kaufmann ist auch wirklich das große Vorbild von Jim Carrey gewesen, muss man sagen. Ich finde es so grenzwertig. Ich finde es einerseits... Die Sache ist, früher hat man Schauspieler bewundert, wenn so, ja, der hat sich jetzt 4 Wochen oder ein halbes Jahr zurückgezogen für diese Rolle, er hat sich abgemagert. Heute klingt es schon fast ein bisschen verrückt und manisch, wenn du das tust, oder? Du denkst, spiel doch einfach die Rolle und sei danach wieder du selber. Muss man das tun? Das ist ja sowieso die große Frage. Wie heißt nochmal der Typ, der alle 5 Jahre nur einen Film dreht und dann immer einen Oscar kriegt und dann wieder abhaut?
Daniel Day-Lewis.
Daniel Day-Lewis, genau. Der ist ja auch so ein Typ, der sich dann in diese Rolle so hineinbegibt und so.
Der hat mal als Schuhmacher in Italien
5 Jahre gelebt. Auszeit und hat eine Ausbildung gemacht als Schuhmacher, was ich auch ganz faszinierend finde. Und er ist mit Amanda Miller, glaube ich, der Enkelin von Arthur Miller zusammen. Und hat, glaube ich, auch einen guten finanziellen Hintergrund und alles. Also der konnte eigentlich immer, glaube ich, machen, was er will. Grundsätzlich kommt selber auch aus einer ziemlich reichen Familie. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Begründung dafür ist, kreativer Künstler zu sein. Aber ich glaube ja, wenn du dir um nichts Sorgen machen musst, wenn du nie Geld verdienen musst, kann man sich vielleicht doch ganz gut in so irgendwas hineinversetzen, ohne dass man sich um die alltäglichen Sachen des Lebens sorgen muss. Ja. Keine Ahnung. Auf alle Fälle bisschen nervig, Jim Carrey, bisschen größenwahnsinnig, aber auch, wenn man da so sieht, was der für Filme gedreht hat, wahnsinnig, also der unglaublichen Lauf gehabt. Mondmann war auch ein toller Film, wie gesagt. Und Dumm und Dümmer war einer dieser letzten großen Slapstick-Filme, über die ich wirklich gelacht habe. Ich habe nochmal die nackte Kanone neulich angemacht, finde ich nicht mehr so witzig inzwischen. Habe ich jahrelang drüber lachen können, aber inzwischen vorbei.
Es ist aber auch das Alter. Um noch mal ein bisschen deine Netflix-Watchlist aufzufüllen. Ich habe diese Woche... die große Netflix-Doku über Boris Becker gesehen.
Habe ich schon gesehen, habe ich auch gesehen.
Ach so, hast du schon gesehen? Dann können wir kurz.
Lief im Fernsehen.
Was war dein Eindruck? Was war dein Eindruck?
Ich folge Boris Becker auf Instagram und ich finde, dass Boris Becker, weiß ich nicht, natürlich ein komischer Vogel ist und trotzdem finde ich, sollte man den mit Respekt behandeln. Und das wird nicht gemacht mit diesen ganzen Pleite-Geschichten und so. Es geht jedem Scheißdreck an, wie viel Geld er hat und nicht. Und irgendwie tut er mir manchmal ein bisschen leid und irgendwie mag ich den auch.
Ja, aber ich denke mal, ich sehe das auch so, aber ich denke, muss nicht mit Respekt behandeln bei demjenigen, der mit Respekt behandelt werden möchte, anfangen, also dass er sich selber mit Respekt behandelt und da...
Das sagt man so einfach, wenn man vielleicht mit 17 Jahren Wimbledon gewinnt, mit 18 Jahren Wimbledon gewinnt und dann nochmal mit 20 Wimbledon gewinnt und die gesamte Welt auf dich gerichtet ist und alle wollen irgendwas von dir und du hast keine Minute mehr von deiner Jugend oder sonst was. Wie kannst du dich dann noch mit Respekt mit 40 behandeln, wenn dir sowas passiert? Ja. Wenn du mit so einem großen... Das musste mal reinziehen. Das war jetzt nicht mal kurz ein Aufschlag, der mal ein paar Wochen in den Medien war. Das ging über Jahre hinweg bei Boris Becker. Der war wirklich, in seiner ganzen aktiven Tenniszeit war der immer auf der Titelseite. Es gab immer irgendwas über den. Und da haben auch alle Bock drauf gehabt, sein Privatleben auszuleuchten, seine Frauengeschichten, was auch immer. Natürlich denkt man dann irgendwann vielleicht auch, wenn man noch nicht so gefestigt ist, das wollen die Leute jetzt wissen und spielt das Spiel mit. Und auf einmal bist du halt ein Clown, der in dieser Welt gefangen ist und hast kein normales Privatleben mehr. Finde ich manchmal auch ein bisschen tragisch. Weiß ich nicht, wie das ist.
Ich fand die bezeichnendste Szene war, als sie da mit dem Helikopter irgendwie nach Tschechien zu diesem Pokerturnier fliegen. Dieser Organisator vom Pokerturnier neben ihm im Helikopter und beide Typen gucken, als würden sie irgendwie mit dem Taxi von zu Hause zum Hauptbahnhof fahren, die ganze Zeit aufs Handy und es kratzt sie überhaupt nicht, dass sie gerade im Helikopter unterwegs sind. Und das daran merkst du wirklich, daran merkst du, dass jemand wirklich so Hornhaut auf dem Teil der Seele hat, wo normale Leute gar nicht wissen, dass sie diesen Teil der Seele überhaupt haben. Also wenn du im Helikopter fliegst zu einem Pokerturnier und dich das so langweilt, dass du auf dem Handy rumdrückst, weil du halt irgendwie keine Ahnung bei WhatsApp mal guckst, was da los ist, dann hast du wirklich schon ganz schön viel kommen und gehen sehen. Ne? Und das ist ich fand, ja. Ich denke aber auch, wusstest du zum Beispiel, dass Lilly, dass diese ganze Anna, diese Anna Kurnako, nee, wie heißt die nochmal, diese Nummer, Samenraubnummer, dass das nach Wimbledon passiert, dass das wirklich am Abend des verlorenen Turniers hat er sich dieses quasi die Kind da ja. organisiert.
Das habe ich nicht, ja, das habe ich vorher nicht gewusst, aber dann hat er vielleicht da an dem Augenblick gedacht, ich will mich jetzt mal ablenken.
Und wie Michael Stich, es geschafft hat, Boris Becker zu brechen, ohne es zu merken wahrscheinlich, in der Kabine kurz vorm auf den Platz laufen, Boris umarmt und ihm nochmal gesagt, wie toll er das findet, dass sie heute zusammen im Finale stehen. Und ja. Da war er völlig fertig.
Und dann gewinnt Michael Stich auch noch. Hat man aber nie wieder was. Was macht Michael Stich eigentlich? Keine Ahnung.
Ich glaube, der ist auch happy. Ich meine sowieso, dass du als Tennisspieler, dass du wahnsinnig viel Kohle verdienst, wenn du es richtig machst. Wie als Fußballer eigentlich auch, dann relativ sorglos bis zum Ende deines Lebens das Geld ausgeben kannst und von den Zinsen leben. Also wenn du es richtig machst. Ich habe nächste Woche in der letzten Sendung Andrea Petkovic zu Gast. Tennisspielerin. Ich glaube, Platz 99 der Tennis-Weltrangliste. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die finde ich wahnsinnig gut.
Zu uns, Sue, bist du noch da?
Ja.
Zu uns, ganz am Anfang, als wir hier gestartet sind, da gab es mal das Gerücht, dass zu uns auch eine Tennisspielerin kommen wollen genau, würde vielleicht.
Angie Kerber. Ja.
Angie Kerber, genau. Hat die nicht auch Wimbledon gewonnen?
Ja, hat sie.
Mehrmals sogar, oder?
Nee, einmal.
Ja.
Vorletztes Jahr.
Da hätte ich ja gerne mal mit einer Tennisspielerin geredet. Aber Angie hat jetzt keine Zeit mehr, oder was?
Ich kann es nochmal versuchen. Soll ich sie nochmal versuchen einzuladen?
Haben sich eigentlich die Ehrlich Brothers gemeldet, dass sie für uns
will? Hau ab, ich habe die mir angeguckt, ja. Die sind scheiße, die will ich nicht.
Die haben mir eine E-Mail geschrieben.
Die sind scheiße.
Die können nicht.
Ich möchte nicht, dass die kommen zu uns.
Ja,
ich möchte
nicht,
warum denn nicht? Hör mal,
ja, ich will die auch gar nicht.
Es ist Weihnachten und ich glaube, die Ehrlich Brothers sind feine, nette Kerle. Nur du machst sie, weil du nämlich auf äußerst...
Der Typ, der mit den langen Haaren da sitzt. Dann lad doch Frauke Petri ein, wenn Weihnachten ist und du alle Menschen so gerne hast. Und mach mit der hier. Oder mach doch mit der die Sendung weiter.
Auch bei Frauke Petri. Das habe ich immer gesagt, im Hintergrund steht eine große menschliche Tragödie. Die ist auch nicht einfach so geworden. Man muss zumindest so ein bisschen, gerade vor Weihnachten, mal innerlich auf die Leute zugehen, die so ein bisschen versuchen zu verstehen, dann weiß man auch, warum die scheiße geworden sind. Ne, bei Frauke Petri und wie bei vielen AfD-Politikern, es ist eigentlich ein Bruch im Leben. Diese komische Massagefürstin, diese Doris Sein-Wittgenstein, die sich irgendwie über 7 Scheinadoptionen da diesen Fake-Adelstitel organisiert hat und ist, glaube ich, Besitzerin einer Massagepraxis irgendwo in Süddeutschland. Also eine Hardlinerin von der AfD. Auch alles Leute, die es nicht so richtig geschafft haben mit Intelligenz im Leben und deswegen sagen, ja gut, dann probieren wir es halt mit Gewalt oder mit Hetze und Hass und Spalten und so.
Immer diese schweren, ja, es nervt. Ich gucke gerade mal Spiegel Online. Wir haben heute Freitag. Wir sind ziemlich zeitnah. Genau, heute ist Auftakt zum Love Parade Prozess.
Ja, ich habe hier noch 2 Sachen auf dem Zettel stehen.
Ich muss und zwar ganz
Boris Beckers
sagen,
Augen.
Ja.
Boris
Ach,
Beckers
die Augen.
Augen.
Stimmt,
das in der Doku. Dieses Zusammenkneifen der Augen, wenn er gerade das Gefühl hat, er sagt was besonders Schlaues. Das macht ja. Alice Weidel übrigens auch immer. Auch Alice Weidel hat die ehemalige, die ich glaube Fraktionsvorsitzende der AfD, die Schleue hat. Intellektuell tun. Auch Till Schweiger macht das ganz gerne. Überhaupt Leute, die öfter mal vorgeworfen bekommen, dass sie zu doof sind, die gewöhnen sich dann Sachen an, um so mimisch zu zeigen, jetzt bin ich hier gerade was richtig schlau auf der Spur. Guck nicht mal meine Augen an, wie ich die zusammenkneife. Gleich kommt ein Schachtelsatz aus mir raus. Und dann kommt aber doch keiner.
Dann kommt meistens keiner. Es gibt auch diese mit Jamie, wie heißt der, Jamie Cullum oder so, und die Jamie, es gibt noch einen anderen Jamie, so ein Sänger.
Wie Curtis.
Mit dem hat Boris Becker zusammen durch die Nacht gemacht auf Arte. Und da redet der auch so viel gequirlte Scheiße. Und eigentlich, weißt du, warum ich Boris Becker trotzdem mag? Als 85, da war ich 12, Boris Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen hat. Da war ich auch, meine Familie und alle, ganz Deutschland war im Tennisrausch. Und ich konnte Boris Becker imitieren, wie er den Aufschlag macht. Und immer wenn Freunde zu Besuch bei meinen Eltern waren, wurde ich aus meinem Zimmer gerufen, Olli, mach doch nochmal den Boris. Wie macht er immer beim Aufschlag? Und vielleicht
war das meine... Kannst du es mal eben kurz machen, bitte?
Beim Weihnachtszirkus mache ich für euch. Ich konnte auch Ivan Lendl. Ich konnte Ivan Lendl nachmachen, Mats Wielander, Stefan Edberg. Ich habe so viel Tennis geguckt, aber selber kaum gespielt.
Olli, mich auslachen für Teilnahme an einem Operncasting.
Ich bin auf alle Fälle nie zum Casting gegangen, weil ich Boris Becker nachmachen konnte. Also ich war nie, vielleicht, obwohl wenn es damals schon das Supertalent mit Dieter Bohlen gegeben hätte.
Ja, eben.
Hier, Oliver, die melden wir da mal an, der kann den Boris Becker nachmachen.
Aber ohne
Scheiß.
Dann hätte, ich glaub, stell dir mal vor, meine Eltern hätten, ganz ja. meine Eltern hätten das gemacht, mich bei RTL ja, eingeladen, weil ich boh, ja. und dann hätte mich vor der ganzen Nation Dieter Bohlen gebrochen, weil meine Nummer so schwach gewesen wäre. Und er hätte alles ohne Rücksicht auf, weil der auch keine Kinder hat. Oder hat er Kinder?
Dieter Bohlen hat doch, ja klar, der Kinder. Der hat, der ist ein ganz toller Familienvater. Wenn man eine Sache sagen kann, ich glaube, dass Dieter Bohlen als Vater zu haben, das Geilste sein muss. Der ist nämlich bodenständig.
Ja, kauf dir dann, kauf dir die Scheiße doch einfach.
Nein. Ich glaube, Dieter Bohlen, der ist von so einem Oldenburger Handwerksmeister. Der kommt aus einer Oldenburger Handwerksfamilie. Und der ist, glaube ich, das kriegst du auch aus Leuten nicht raus. Der ist wirklich so bodenständig. Ich glaube, dass es nicht so schlimm ist, Boris Becker Kind zu sein, als jetzt, keine Ahnung, Thomas Gottschalks Kind oder irgendwie. Ich glaube, das ist anstrengender. Der ist
Dieter Bohlen hat drei Kinder.
Okay. Ja, ich glaube, der hat auch mehrere sogar mit verschiedenen Frauen.
Also Wikipedia sagt, er hat drei. Mit ja, Stefania Küster.
Und hast du von Boris Beckers Kindern, von Dieter Bohlens Kindern schon mal was gehört? Waren die schon mal irgendwo unangenehm? Sind die schon mal irgendwo unangenehm aufgefallen? Siehst du, das ist zumindest, das bedeutet, dass er einen guten Job macht. Wirklich. Ich glaube, ich will da nichts gegen sagen. Ehrlich. Tauchen nirgendwo auf, halten sich schön zurück, weil Vater weiß, Alter, wir haben noch genug
Kohle. Ich hab Scheiß erzählt, der hat sechs Kinder.
Sechs Kinder, genau. Alter.
Ja. Klar, der hat so viel Sperma in den Klöten. Das wäre auch blöd.
Ja. Ja, da ist ordentlich
was los. Ich dachte, mein Mikro ist schon aus.
Nee, aber du hast völlig recht. Da lachst du, ne? Über so einen schmutzigen Spruch. Da lachst du, ne? Ertappt. Sperma in den Klöten.
Ja. Ist das Sperma in den Klöten? Ist das nicht irgendwie in so einer komischen Drüse? Wird das nicht woanders zwischengelagert?
Ja,
ist das
nicht im Unterarm. Im Unterarm.
Nee, aber du hast völlig recht. Heutzutage, dadurch, dass es damals noch kein DSDS gab, das hat uns letztlich beruflich wahnsinnig viel genutzt, sonst wären wir wie Menderes Baci an Dieter Bohlen zerschellt, weil unsere Eltern gesagt hätten, wir kommen aus Verhältnissen, wo Leute uns wirklich bei Dieter Bohlen angemeldet hätten. Ehrlich. Ich glaube auch, dass meine Mutter hätte mich bestimmt bei Dieter Bohlen angemeldet, wenn es das damals schon gegeben hätte. Ziemlich sicher.
Und dann wäre ich weg vom Fenster.
Ja.
Ich sage mal die Zauberflöte.
Das habe ich mir selbst ausgesucht, weil ich das in der Grundschule gerade hatte. Ein Jäger längs den Weiher ging, Laufjäger, Lauf, die Dämmerung die Nacht umfing. Laufjäger, Laufjäger, Lauf, Lauf, Lauf. Habe ich immer noch drin, weil ich das mit 10 auswendig gelernt habe. So lange ist das schon her. Und ich kann auch noch den halben Text von Knasterbugs und Siebenschütz von Werner Schrader, kann ich auch noch auswendig, obwohl ich das in der Grundschule auswendig gelernt habe. Ist das nicht irre?
Ja, aber ich kann auch noch viele alte Sachen. Ich kann auch noch immer gut häkeln, weil ich hatte damals im Schulkurs häkeln. Weißt du? Also kann ich auch
Ich kann auch noch häkeln. Ich kann auch häkeln.
Also ich meine, das habe ich in der Schule gelernt. Das ist wie Fahrradfahren. Einmal häkeln, bist du immer drin. Und wir sollten Topflappen.
Auf Fahrrad häkeln.
Mit dem Bluetooth-Clip aber. Und Laubsauger auf dem Rücken.
Fröhliche Weihnachten. Ja, ey, aber ich kann das auch, ganz komisch, ich kann das auch noch.
Ich fand Häkeln so gut in der Schule, dass ich mich zu Hause hingesetzt habe, abends, wenn man nach dem Abendbrot, und habe riesige sinnlose Flächen gehäkelt. Einfach die Rollen und habe einfach drauf losgehäkelt, weil ich nicht wusste, wie man da einen Schnitt reinbringt.
Wollen wir Olli rausholen, damit wir uns den Boris Becker machen? Nee, lass ihn mal, er häkelt sinnlose Flächen. Olli, er häkelt wieder Flächen und hört Pantera.
Ja, unser Sohn, entweder macht er Boris Becker nach in der Einkaufspassage und bringt dann abends ein bisschen Geld mit, oder er häkelt sinnlose Flächen. Ja, das war total gut.
Er häkelt Flächen?
Sinnlose Flächen.
Heutzutage nicht mehr denkbar, weil es Dieter Bohlen gibt, der diese ganzen kleinen exzentrischen Scheißkinder, die wir auch mal früher waren, vorher abfängt und für RTL zu Geld macht. An einem Abend verfeuert. Pff, weg.
Guck mal, hat auch wirklich viel Scheiße gemacht. Und Dieter Bohlen ist auch reich geworden durch diese Bücher Nichts als die Wahrheit, wo er alle möglichen Leute deklassiert oder beziehungsweise schlecht macht oder über die schlecht. Also dieses ganze Ding da, diese 3-4 Hörbücher, wie er sich über... Ich meine, da sind auch Leute dabei, wie er zu Besuch ist bei dem Pur-Sänger und der in seinem Pool irgendwie mit Frauen rummacht und ihm erzählt, dass er ein geiler Stecher ist, ist auch wahnsinnig unangenehm. Aber trotzdem denke ich, ey, wenn man mal so erzählen würde, macht man einfach nicht, oder? Man macht sowas nicht. Also, ja, dass man
ist
so
irgendwie so ein bisschen Ausverkauf und Ich hätte nicht so viel zu erzählen. Du weißt wahrscheinlich mehr, weil du hängst ja mit Leuten ab. Das ist ja dein großer Vorteil. Ich hab tatsächlich so relativ wenige. Ich habe letztens in der Redaktionskonferenz erzählt, dass ich mich mit irgendeinem weiblichen Star mal unterhalten habe, auch mehrmals unterhalten habe, und dann haben alle mich ganz komisch angeguckt, so nach dem Motto, wie du unterhältst dich mit Leuten. So, ja, na und, wenn man sich trifft. Wirklich, haben mich also ausgelacht, die Kollegen da, irgendwie, klar unterhalte ich mich manchmal mit Leuten. Ich habe nur keinen Bock, auf Leute zuzugehen. Wenn die auf mich zukommen, dann bin ich natürlich auch nett. Klar.
Aber trotzdem, irgendwo auf so einer Aftershow-Party auf A1 Live-Krone oder sowas ähnliches, da könnte man jetzt, glaube ich, nicht damit rechnen, dass du bekommen, noch... Olli. Das ist von meinem Booker. Dankeschön. Ich glaube, wenn du auf einer Aftershow-Party von A1 Live-Krone bist, dann würde man dich nicht damit sehen, also da sehen, wie du da mit einem Getränk in der Hand einen lockeren Smalltalk noch hältst mit irgendwelchen Leuten.
Eine sehr berühmte oder eine okay berühmte Nachrichtensprecherin. Wir haben zur gleichen Zeit bei 1 Live angefangen, vor, ich glaube, 15 oder 16 Jahren, ist das schon her, 15 Jahre, da war ich Praktikant, und ich durfte bei der 1 Live Krone mit dabei sein, hatte eine Karte ergattert, sie auch, und wir waren die einzigen ohne, ich war gerade einen Monat da, wir waren die einzigen ohne Connection, und wir machen es so, haben es so gemacht, wie ich es heute immer noch mache. Ich nehme ein Getränk und ich laufe einfach den ganzen Abend um die Party, durch die Party drum, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde vielleicht, und dann gehe ich nach Hause. Ich unterhalte mich auch mit niemandem. Ich laufe nur rum, gucke mir an, wer da ist, und gehe dann einfach. Weil ich auch nicht weiß.
Habe ich auch schon öfter gemacht. Ja.
Man läuft dann rum, ab und zu, wenn man mal so nette Leute trifft, aber dann meistens sind das nicht Leute, die irgendwie prominent sind, sondern wirklich nette Leute, die man nett findet, dann hängt man dann da fest und quatscht sich fest. Aber die haben dann meistens irgendwie, reden dann schon mit Jan Delay oder mit Campino oder sowas, und dann möchte man auch nicht stören, und dann gehe ich halt nach Hause.
Genau, dann denkt man noch, ja, die hassen einen sowieso alle ein bisschen stimmt das ja auch. Also ich kriege öfter mal einen Blick, wo ich genau weiß, guck mal, ist der Typ, der mit Böhmermann was zusammen macht. Ich glaube, durch die Zusammenarbeit mit dir, wollte ich mal sagen, einen großen Image-Schaden erlitten.
Was heißt denn großen Image-Schaden erlitten? Du bist einfach nicht nur genervt von Leuten, von denen du sowieso nichts wolltest. Nee, auf jeden Fall, die Nachrichtensprecherin und ich, wir sind immer von einer Seite des Raumes zum anderen gelaufen, und haben uns immer in der Mitte getroffen und sind immer so wissend zugenickt, so nach dem Motto, na, kennst du auch keinen? Gehör ich auch nicht. Aber wir haben uns nicht miteinander unterhalten, groß. Kann ich mich nicht dran erinnern. Heute ist hier prominente Nachrichtensprecherin. Liebe Grüße. Ich möchte den Namen nicht nennen.
Ach, dann grüße ich sie. Wie heißt sie? Ulla Kock am Ring.
Kork am Ring, genau. Jetzt haben wir gar nicht über den SPD-Parteitag gesprochen, ist egal, wir wollen die Stimmung nicht unnötig runterziehen.
Und über die Love Parade haben wir auch nicht mehr geredet, wollten wir jetzt aber auch gar nicht.
Genau, der SPD-Parteitag, die Love Parade.
Ups, das klingelt bei mir.
Das Love Parade-Desaster für alle Leute, die
klingelt auf Politik stehen. Jetzt, ganz kurz, soll ich jetzt
aufmachen? Geh mal kurz ran.
Mach ich kurz zur Tür.
Ja, ich warte hier. Olli geht kurz zur Tür. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. War eine fesche Sendung heute. Ich grüße alle da draußen. Ich grüße meine Oma, meine ganze Familie. Ich grüße meine ganze Familie. Fröhliche Weihnachten. Ich grüße alle meine Freunde. Ich grüße meine liebe Kollegin Saskia und natürlich meinen Lebensgefährten Alonso. Ich komme gleich wieder nach Hause mit dem Motorrad. Kannst du bitte den Lastenfahrstuhl so runterfahren, dass ich mit dem Motorrad direkt reinfahren kann und dann auf 1 drücke und mit dem Motorrad in den Fahrstuhl in unser Loft reinkomme? Dankeschön. Tschüssi. Danke. Was hat der Olli da? Klingt wie ein Streitgespräch an der Tür.
DHL-Bote, wahrscheinlich.
DHL-Bote.
Ich grüße die Ehrlich Brothers.
Liebe Grüße an. Dankeschön zu. Olli unterhält sich gerade mit dem DHL-Boten an der Tür über die Vorzüge und die Nachteile von Scheinselbstständigkeit und dass er endlich mal seine Kollegen in der DHL-Zentrale zusammentrommeln soll, damit die mal was dagegen machen, gegen diese komischen Ich-AGs. Obwohl ich glaube, DHL ist nicht das Schlimmste. Hermes ist wirklich die absolute Pest, wo die alle selbstständig arbeiten. Das ist keine selbstständige Arbeit, Leute. Ganz ehrlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, da könnte man die Gesellschaft für Freiheitsrechte mal langsam aktivieren. Das ist zum Beispiel, das macht die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mal endgültig prüfen, dass Paketbote ist kein selbstständiger Job. Du wirst einfach ausgebeutet bis zum allerletzten von einem großen Konzern, der sich die Kohle in die Tasche steckt. Ganz ehrlich. Du musst dein eigenes Auto mitbringen und du musst dich um die Wartung kümmern und musst da irgendwie Hermes drauf sprühen. Es ist wirklich die allerletzte Scheiße.
Ich gebe denen immer Kekse. Was macht denn der Olli? Da hat er wieder Ali Ast zu Besuch, der rangelt da so rum.
Seid ihr noch da?
Hast du wieder den Postboten gebissen, Olli?
Ja, ich habe ihn mir angenervt. Das nervt auch. Weißt du, was ich auch nicht mag? Post für Nachbarn annehmen.
ja.
Post für den Nachbarn annehmen, weil man weiß ja gar nicht, was drin ist und so. Bitte diese Lasche Olli Schulz.
Hier wird die Dildo-Sammlung für die Nachbarin angenommen oder den Nachbarn.
Hab ich erzählt, ne? Vor 10 Jahren, als ich nach Neukölln gezogen bin, haben die über mir immer von einem Dildo-Hersteller die Sachen, habe ich immer angenommen. Und da stand noch auf dem Paket ein Dildo, also King heißt der Laden. Da stand noch drauf damals.
Ja. Spricht nichts
davon, gegen, das ist ein freies Spiel. Spricht auch nichts gegen, vor allem, die haben, wenn die Sex hatten, dann haben die nicht so laut exzentrisch, sondern das war so ein monotones Brummen. Sie hat immer gemacht,
wirklich. War das so ein monotones Brummen?
Ja, sie hat immer so gemacht beim Sex, das, weil die Wände waren dünn damals, sie hat immer gemacht,
sie?
Es war ein Pärchen, die haben über mir gewohnt. Und wenn die Sex haben, hat er, also ich bin mir sicher, dass sie das war. Sie hat immer,
Didgeridoo eingeführt.
Keine Ahnung. Er sieht immer. Ja, und dann musste man ja trotzdem immer grinsen. Findest du das? Wenn, sollte man sich Gedanken beim Geschlechtsverkehr machen, dass die anderen das hören könnten?
Nein,
das ist nicht der Fall. Es gibt ja so Pärchen, die sind so, komm! Lass uns alle, lass sie alle dran teilhaben, dass wir uns gerade lieben.
Ja.
Wie ist es bei dir, Sue?
Ich und damit nicht überhaupt gar
stopp,
nichts.
Stopp,
bei mir
stopp,
findet
stopp.
Nichts statt, gar nichts.
Ja, ich habe ja bei uns
auch keinen Geschlechtsteil. Wo
wir reden, darüber ja auch nur so laut, weil wir es selber nicht in unserer Freizeit
haben. Genau, so stopp, Sue!
Sue, du bist natürlich keine Sekretärin, du bist für mich Freundin.
Punkt an meinem Horizont.
Freundin, Schwester.
Du bist der Farbenklecks in unserem Raum.
Genau.
Du bist an unserem Lieblingslied, die Melodie. Merci, dass es dich gibt.
Du bist ein Role Model. Und wir möchten uns bedanken, dass du heute
Role Model für,
durch,
Jetzt mach's nicht kaputt. Für innere Bring's Werte. Gut zu Ende. Eine tolle Frau.
Du bist
Frau.
Eine tolle. Weißt du was? Ey, du bist einfach eine tolle Frau. Was sollen wir drum herum reden?
Ja.
Ich hab euch auch lieb.
Guck mal, wie wir so geifernd um Sue rumstehen, wir drei Männer, ne? Hilfe. Lass mal dieses Bild von drei sabbernden Männern, die um Sue rumstehen und sie mit Komplimenten.
Und was zieh ich noch an?
Ja. Tschüss, Leute.
Tschüss.
Bis nächste Woche. Der Mann aus Russland.
Bis dann.
War das der Mann aus Russland?
Ja.
Hieß das, nee, war das der Mann
unser
aus Russland?
Mann in Russland.
Unser Mann in Russland. Fest und flauschig. Nächste Woche ist 3. Advent. Zünden Sie heute mal eine 2. Kerze an. Und feiern Sie mit Ihren Liebsten.
Und immer dran denken, keep it real outside, ne? Bis dann. Outside.